recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wow, da kommt was rüber hier von unserem Publikum. Im Airport Hilton in München sagen wir Hallo zum Stahlwerk Doppelpass. Am heutigen Sonntag. Und wir haben jede Menge zu besprechen. Das war gestern ein echtes Topspiel. Das stand nicht nur drüber, sondern das war auch drin, dieses 2:2 zwischen RB und den Bayern. Und bei den Bayern waren es zwei Halbzeiten, die komplett unterschiedlich waren. Gegen Spitzenteams haben sie ihre Schwierigkeiten. In der Abwehr sind sie dünn besetzt. Und deshalb macht man jetzt Anstrengungen bei den Bayern, einen zurückzuholen. Jerome Boateng trainiert jetzt gerade an der Säbener Straße mit der Mannschaft. Also es deutet sich an, dass er zurückkehrt zum FC Bayern. Auch das ist natürlich ein Thema heute bei uns in der Sendung. Aber der Knall vor diesem Topspiel, den gab es ja schon vorher, als Max Eberl von RB, von Oliver Minzlaff, freigestellt wurde. Fehlendes Commitment, da war zu wenig Überzeugung. Wir waren offensichtlich der Meinung, er will den Weg nicht mitgehen. Ist Eberl jetzt der logische Kandidat für den Sportvorstand bei den Bayern oder ist zu viel passiert? Auch das besprechen wir in dieser Sendung. Und wir sprechen über eine Mannschaft, die eigentlich nach der vergangenen Saison niemand da so ganz oben erwartet hat. Der VfB Stuttgart marschiert weiter. Gestern Sieg in Köln. Nicht so glanzvoll wie die letzten Siege, aber souverän 2:0 gewonnen. Der Hoeneß VfB funktioniert. Und wir freuen uns über zwei Gäste. Der eine ist der Meistertrainer des VfB Stuttgart von 2007. Der andere der Sportdirektor, jetzt in der Verantwortung. Wir freuen uns auf Fabian Wohlgemuth und Armin Fee. Da kommen die beiden, Hajo von Hadel und Band, begleiten Sie. Fabian, hallo.
Hallo.
Armin.
Hallo.
Ganz wichtig, ihr habt, ihr habt schon reichlich Münzen mitgebracht. Okay. Armin, er kommt hier mit breiter Brust logischerweise rein. Ist ja klar, wenn es beim VfB so läuft. Weißt du eigentlich, dass in keiner der drei Meisterschaftssaisons in der Bundesliga-Geschichte des VfB Stuttgart jemals so ein Start geglückt ist? Auch damals nicht, 2007, als du mit dem VfB Meister wurdest?
Da hat man, das weiß ich, da hat man wesentlich schwerer Start. Da hat man die ersten zwei Heimspiele schon mal verloren. Und von daher ist er auf einem guten Weg, das zu wiederholen.
Also kann nichts mehr passieren praktisch.
Normalerweise nicht.
Wie geht ihr damit um, jetzt diesen Höhenflug? Man möchte die Welle noch weiter reiten, aber trotzdem realistisch bleiben?
Na, ich glaube, dass wir das Wort Demut jetzt schon fast überstrapaziert haben.
Ja.
Mit Demut meinen wir aber nicht, dass wir uns gebückt von Spiel zu Spiel schleppen, sondern dass wir die Dinge richtig einsortieren und einordnen. Und dazu kommen ein paar Einflussfaktoren. Der Spielplan, wir haben gerade eine gesunde Dynamik in der Mannschaft, die Achse funktioniert. Ja, und wir haben einen Trainer, der die Mannschaft offensichtlich so aufstellt, dass er jetzt aktuell 15 Punkte nach 6 Spieltagen hat.
Also sind ein paar Sachen angerissen worden, die wollen wir später in der Sendung vertiefen. Aber vorher erst mal vorstellen, wer heute sonst noch in der Runde sitzt. Ich freue mich sehr auf einen Mann, der bei Sky und Prime ganz vorne ist. Hier ist Sebastian Hellmann. Außerdem Munir Zitouni, Ex-Profi, Persönlichkeitscoach, Buchautor und Podcaster. Dann von der Bild, der Sportchef für den Westen, Michael Markus. Und natürlich, wie immer, am Start unser Sport1-Dopa-Experte Stefan Effenberg. Hallo. Und jetzt geht der Geräuschpegel noch mal ein bisschen hoch, denn ich freue mich sehr, auch Sie zu begrüßen. Sie ist ja mittlerweile liebgewordenes Mitglied hier in der Dopa-Familie. Guten Morgen, Katharina Kleinfeld.
Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen natürlich auch mit Ihnen, liebe Zuschauer, sehr gerne über das Thema Max Eberl raus bei RB Leipzig. Die Hammermeldung des Wochenendes. Und wollen ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie geht es jetzt mit ihm weiter? Wir haben es gerade schon gehört von Flo. Ist dann jetzt tatsächlich der Weg zum FC Bayern München genau der, den er einschlagen sollte? Ja oder nein? Der Sportvorstand Posten, das wäre ja etwas für ihn. In der Vergangenheit gab es immer wieder Flirts. Die große Frage war nur immer, Timing hat nicht so ganz gepasst. Wir alle wissen, genau das ist ja auch etwas, worauf es dann ankommt bei solchen Flirts. Und genau deshalb wollen wir von Ihnen wissen, sollte der FC Bayern München dann jetzt tatsächlich zuschlagen? Ja oder nein? Ja ist die erste Antwortmöglichkeit. Es kommt zusammen, was zusammen passt. So sieht das auch Uli Hoeneß beispielsweise, großer Eberl-Fan. Oder auf der anderen Seite, nee, die Bayern sollten ja lieber ein bisschen Abstand von nehmen. Möglicherweise aufgrund der Abgänge bei Gladbach oder auch bei den Leipzigern jetzt vielleicht auch zu wenig Mir San Mir DNA. Ganz wie Sie möchten. Wir wollen aber wissen, was Sie sagen. Diskutieren Sie mit unter der 01379 011 011 am Dopaphon oder gerne auf sport1.de.
Ja, also, lassen Sie Ihre Meinung da. Armin, läuft das auf Max bei Bayern raus oder ist das keine Gmadewiesen?
Ich glaube, dass es schon mehrere Monate im Gespräch ist und nicht erst seit dem Abgang.
Okay, also wir werden das Thema besprechen, aber schauen zunächst auf ein wirklich tolles Topspiel von gestern Abend.
Angst vor dem neuen Angstgegner? Wohl eher nicht. Dabei hätte man in Hälfte 1 durchaus Angst bekommen können. Vor diesen disziplinierten, abgezockten und höchst effektiven Leipzigern. Aber das vorherrschende Gefühl bei den Bayern war schlicht Wut. Wut darüber, dass sie diese Leipziger Tore zuließen und selbst kaum Chancen herausspielen konnten. Erst nach ein paar Korrekturen und dank der Leistungssteigerung nach Seitenwechsel und des nach Videobeweis verhängten Handelfmeters, sicher verwandelt von Kane, fanden die Bayern richtig in die Spur. Und schnappten sich nach dem Klasse-Konter über Musiala und Sané einen verdienten Punkt. Immerhin. Die Tabellenführung ist allerdings weg. Und wieder zeigte sich, dass die Bayern starke Konkurrenten haben und wohl keinen Alleingang hinlegen werden. Angst? Wohl eher nicht. Aber die Bayern bleiben verwundbar.
Stefan, warum ist das so? Warum sind die Bayern noch nicht stabil?
Ja, weil es auch gute Gegner sind, ne? Also das dürfen wir mal nicht vergessen. Gestern in dem Spiel mit RB Leipzig, auch im Supercup, genau derselbe Gegner. Es sind halt auch extrem starke Gegner. Leverkusen haben sie Punkte liegen lassen. Aber das ist dann auch dem Gegner zum Teil wirklich geschuldet, die auch eine Qualität haben, gut aufgestellt sind und Top-Leistung bringen. Also man muss ja nicht immer und man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass Bayern München alles dominiert und alles in Grund und Boden schießt. Und das sehen wir in dieser Saison und ich hoffe und wünsche mir für alle Fußballfans, dass es noch lange so bleibt, so spannend.
Sebastian, ihr habt gestern Abend ja auch oder gestern am späten Nachmittag auch darüber gesprochen beim Topspiel, warum den Bayern zwei unterschiedliche Hälften da passiert sind und das nicht zum ersten Mal. Was war die Erklärung, die du am häufigsten gehört hast oder die dich überzeugt hat?
Also Thomas Tuchel hat ja erstmal übersetzt, zugegeben, dass er sich vielleicht ein bisschen vercoacht hat mit der Idee, gegen RB zu spielen. Den ersten
dass sein Plan nicht so gut wäre.
Sein Plan nicht aufgegangen ist. Und dazu war viel zu wenig Energie bei den Bayern auf dem Platz insgesamt. Also jeder für sich irgendwie okay, als Team nicht. Das hat RB natürlich dann gnadenlos ausgenutzt, weil die das genau das Gegenteil gespielt haben und erst in den zweiten 45 Minuten mit den Wechseln mit Guerrero und Tell halt viel mehr Energie. Und da sieht man auch, was so ein junger Tell dann für so eine Mannschaft jetzt schon bedeuten kann, weil der will halt unbedingt, will den anderen den Willen jetzt nicht absprechen, aber das war schon ein deutlicher Unterschied. Und mir fehlt diese gemeinsame richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt im Moment gegen Leverkusen, gegen Leipzig und gegen Manchester über weite Teile eigentlich auch.
Ja. Ist das ein Problem, dass Tuchel und die Mannschaft irgendwie noch miteinander haben? Oder wie siehst du das von außen?
Na, insgesamt, wenn man die erste Halbzeit auch betrachtet, haben sie natürlich absolut die besten Einzelspieler. Die haben sie nach wie vor. Aber sie agieren noch nicht so, wie man im Team dann agieren sollte, dass jeder zum Tragen kommt. Wir haben mit Sané einen überragenden Spieler momentan, der dann natürlich auch mal den Unterschied wieder ausmacht, dass er ein, zwei ausspielt. Aber was sie noch gar nicht machen, dass sie Kane im Endeffekt ins Spiel mit einbringen. Er hat noch viel zu wenig Kontakt zur Mannschaft, obwohl er richtig guter Fußballer ist noch dazu. Mhm. Der erste Pass an Musiala zum Beispiel kann das 1-0 sein. Aber der wird mir zu wenig eingesetzt. Und es ist etwas, wo die ganze Mannschaft noch nicht so funktioniert.
Wir können ja mal auf die Musiala-Chance gucken. Ich meine, da zeigt er ja schon, was er eben nicht nur als Abschlussspieler, sondern auch als Vorbereiter absolut wert sein kann. Stefan, ist das nicht das erste Mal, dass er so einen Ball spielt? Ne?
Eine absolute Top-Qualität von ihm. Also eigentlich denkt man ja immer, Harry Kane ist so ein Strafraumspieler, wie auch immer. Aber wir haben das letzte Woche gegen Bochum ja auch schon gesehen mit diesem Pass auf Sané. Hier dieser unglaubliche Pass in die Tiefe auf Musiala. Also diese Qualität hat er auch. Also ich bin schon der Meinung, dass Harry Kane eingebunden ist im Spiel Bayern München. Du hast natürlich noch Musiala da, der gewisse Anteile auch haben will. Ein Sané da, der auch die Anteile haben will. Also teilt sich das so ein bisschen auf. Also von daher, und die Quote spricht ja für ihn.
Moni, du arbeitest mit vielen Trainern. Sodass es so hundertprozentig aufeinander passt zwischen Tuchel und dem FC Bayern, den Eindruck habe ich noch nicht. Wie ist das bei dir?
Ja, ich glaube, dass die Wahrnehmung insgesamt dahingehend geht, also dass es einfach auf dem Feld noch viel zu wild ist, viel zu unruhig, was auch die Kompaktheit angeht, aber auch außerhalb des Spielfeldes. Tuchel ist ja reingestartet in seine Zeit beim FC Bayern, hat von Schockverliebtheit gesprochen. Mir ist es einfach zu, ja, also die Extreme einfach. Ich sehe jedes Mal einen Trainer, der seine Mannschaft nicht versteht, der dasteht, versucht zu erklären, wieso die Mannschaft nicht funktioniert hat, in viel zu vielen Spielen schon in der letzten Saison. Und mir fehlt so ein bisschen die Gelassenheit, als auch die Ruhe, so diese Ausstrahlung auf die Mannschaft. Ich weiß, wo es lang geht und vertraut mir. Ich würde mir ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit auch bei Tuchels Analysen wünschen. Das ist mir zu hektisch und das überträgt sich ein Stück weit auch auf die Mannschaft. Wenn man gestern sieht, die Kompaktheit, die Abstände. Er hat ja nicht umsonst dann auf seine zwei Innenverteidiger eingedroschen nach der ersten Halbzeit, weil da stimmt einiges noch nicht. Und er strahlt noch nicht wirklich die Souveränität aus, dass wir alle das Gefühl haben, er weiß, wie es funktionieren wird.
Ich stelle mir immer die Frage, wenn ich ihn auch sehe in den letzten Wochen, wie der ist jemand, der ist sehr aktiv an der Seitenlinie, aber wie oft er extrem unzufrieden ist, wie oft er sich Notizen macht, wie oft er auf diesem iPad rumtrümmert. Die Frage ist einfach, überfordert er die Mannschaft oder verstehen sie ihn einfach nicht, was ihn so verzweifeln lässt? Und mit den Analysen oft nach dem Spiel legt er ja auch Sachen offen, wo du denkst, hoppala, schonungslos ehrlich, wie er immer so auch in Dortmund oder anderen Stationen schon war. Aber das ist die Frage einfach für mich, überfordert er sein Team oder, sage ich mal, sind sie, kapieren sie es einfach nicht?
Fabian grinst so ein bisschen vor sich hin.
Ja, also ich finde, dass er sehr konsequent in einer Öffentlichkeit auftritt, auch konsequent Ansagen in Richtung Spielern macht. Und ich glaube, dass eine Mannschaft oder die Spieler des FC Bayern, die so groß geworden sind, in dem Team spielen, damit umgehen können und umgehen müssen. Und da spart er Zeit. Und ich glaube, dass dann eben die Geschwindigkeit erhöht wird, die Dinge sofort umzusetzen. Und deshalb glaube ich, macht der Thomas Tuchel sehr gute Arbeit gerade.
Aber ist es nicht manchmal als Trainer vielleicht auch ganz gut, diese Detaildinge, du hast gesagt, auf Kim und Upamecano auch sehr, sehr deutlich Kritik an Verhalten, diese Dinge eher intern zu machen und nach außen irgendwie was anderes zu präsentieren?
Ja, im Normalfall ja. Natürlich muss der Trainer auch die Möglichkeit haben, wenn er merkt, dass es notwendig ist, vielleicht mal nach außen was zu sagen. Das ist etwas, wo er selber spüren muss, dieses Gefühl, ob ich das machen muss oder nicht. Aber es ist immer so die letzte Konsequenz, wenn es nicht mehr läuft. Aber er hat ja schon ein paar Mal auch gesagt, was mich verwundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht einmal, zweimal, sondern es war dreimal, wo er nach dem Spiel dann gar nicht gewusst hat, wieso es eigentlich so war. Also Analyse abzugeben, dass ich gar keine Ahnung habe, ist zwar verdammt ehrlich, aber das macht man normalerweise nicht.
Das ist, glaube ich, Thomas Tuchel, weil so erlebe ich den die ganze Zeit schon, seitdem er in der Bundesliga agiert hat.
Aber
er ist extrem eloquent, er drückt sich um keine Antwort eigentlich und er ist dann vielleicht manchmal zu ehrlich. Ich finde es besser, wenn jemand ganz ehrlich ist. Aber
ehrlicherweise haben Sie ja beim FC Bayern auch mit ihm schon gesprochen darüber, dass Sie das nicht so gut finden.
Ja, aber das ist auch besser geworden.
Trotzdem,
das war intern, wie du sagst, ist ja angesprochen worden, dass es nach außen hin die Ratlosigkeit, ich weiß gar nicht, was mit meiner Mannschaft los ist, da strahlt natürlich auf die Mannschaft ab, aber auch all die den FC Bayern bewerten, das ist ja auch klar. Und ich glaube, dass sie intern ihm auch mitgeteilt haben, dass er das alles ein bisschen positiver nach außen verkaufen soll. Und ich finde, das hat er in den letzten Wochen auch gemacht. Mhm. Und dass er unzufrieden ist, also er ist ja fast schon persönlich beleidigt, wenn Kim diesen Fehler macht vorm 1-0, da kann ja auch gar nicht aus sich raus. Du kannst ja in dem Moment auch jetzt nicht sagen, okay, jetzt muss ich mal so ein bisschen positiv an der Seitenlinie agieren. Der bricht es halt aus ihm raus.
Ja, der hat eine enorme Erwartungshaltung natürlich.
Ja gut, aber das ist aber Nagelsmann genau das Gleiche.
Ja, aber er vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ich meine, er kommt vom PSG und war in England. Also der sieht sich schon im obersten Regal mit dem, was er kann und was auch was seine Spieler können. Das weiß er individuell von jedem Spieler, dass er da in einer Supermannschaft stehen hat.
Wir gucken mal auf eine Bilanz des FC Bayern unter Thomas Tuchel gegen, sage ich mal, Top-Teams oder gegen Teams von Rang und Namen. Also es fing ja an, sein erstes Spiel war der Sieg gegen Borussia Dortmund. Da hat er ja nur ein, zwei Trainingseinheiten vorher geleitet. Dann Pokal Freiburg, Manchester City, Niederlage, Unentschieden. Dann vorletzter Spieltag, Bundesliga-Saison, zu Hause gegen Leipzig verloren, Supercup verloren. Jetzt Leverkusen, Unentschieden. Gegen Manchester United könnte man sogar noch fragen, ob das eine Spitzenmannschaft ist. Die sind irgendwie nur im Mittelfeld in der Premier League. Ein 4-3 und jetzt eben dieses 2-2. Was sagt das über die Stärke der Tuchel Bayern aus? Wir haben letzte Woche hier, da warst du sehr vorsichtig, hast auf die Bremse getreten, als ich gesagt habe, so, jetzt sieht man zum ersten Mal irgendwie die Tuchel Bayern. Dann sagst du, warte mal Leipzig. Also wo stehen die eigentlich? Wie gut ist diese Mannschaft momentan?
Ich meine, die Statistik sah jetzt nicht so gut aus.
Nee.
Du hast recht, mit Manchester United gehören die da rein als Top-Team? Ich würde auch sagen, nein. Aber du musst es ja auf Strecke beantworten. Also Bayern München ist nach wie vor, ich glaube, ihr seid Zweiter?
Aktuell, ja.
Wow. Und dahinter steht der FC Bayern. Ich glaube, auf Strecke kommt das ja immer drauf an, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Und das ist in der Regel, und das wissen wir alle, wir diskutieren natürlich Woche für Woche. Das geht im Februar, März los, wenn die K.O.-Spiele kommen, Champions League, Pokal, dann Achtel-, Viertelfinale. Jetzt so zu urteilen, bin ich halt kein Freund davon. Also wir saßen hier vor 3-4 Wochen und haben über Dortmund gesprochen und haben sie abgesprochen und haben denen jegliche Qualität abgesprochen. Aber sie gewinnen ihre Spiele zum Teil wirklich schmutzig, aber das sind gute Siege, das weißt du auch, Armin. Das sind eigentlich die schönsten Siege, wenn du arbeiten musst und die Spiele gewinnst. Und Bayern München, ja, sie sind jetzt mal nicht Erster, aber ich glaube, es gilt immer, die Bayern zu schlagen, um deutscher Meister zu werden. Und am Ende wird abgerechnet 3 €.
Oh, das waren 6 ja, eigentlich.
Ich würde auch sagen.
Das waren eigentlich 6 in einem Satz. Ja. Also komm, dann gucken wir mal rein. Du wirfst hier ins Schweinchen und wir gucken mal rein.
Ich habe nur 3.
Was?
Ja, meine Mutter.
Mit was für einem Optimismus gegeben. Bist du denn in die Sendung gegangen? Das ist ja unglaublich. Ja,
habe ich von meiner Mutter. Sie hat gesagt, 3 reichen.
So, wir gucken mal rein ins Spiel. Was ist das für ein Fehler von Ulreich, Armin?
Das ist einfach katastrophaler Fehlpass im Endeffekt. Das ist relativ einfach zu analysieren.
Ja. Also, wir sehen es hier nochmal.
Ja, vor allen Dingen, er kriegt ja keinen Druck. Ne? Er hat das Spiel vor sich, es ist alles offen.
Aber warum nicht einfach lang vor? Einfach, ja, genau. Einfach drauf.
Das wird er jetzt
darf
auch
ich das
wissen.
Nicht beim genau. FC Bayern? Genau. Muss man irgendwie schön
wird mit Sicherheit rausspielen. Eine Ansage bekommen haben, dass man das nicht so klären sollte. Da haben sie Glück gehabt. Aber war gefühlt der erste Fehler von Ulreich in dieser Saison.
Stimmt, aber es kam noch einer im Spiel, werden wir auch noch sehen. Aber gucken wir zunächst mal auf das erste Tor der Leipziger. Das ist ja schon mal ein bisschen angesprochen worden, wie Thomas Tuchel sich da seine Abwehrspieler zur Brust genommen hat. Armin, vielleicht willst du was dazu sagen. Was findest du da am Abwehrverhalten der Bayern suboptimal?
Ja, vor allem muss er als Innenverteidiger muss er natürlich auch, sagt schon das Wort Innenverteidiger, dass er auch mehr innen steht. Er steht natürlich jetzt so, wo der Angreifer die Möglichkeit hat, direkt aufs Tor zuzugehen. Und schlechtes Abwehrverhalten.
Und das falsche Verhalten natürlich von Upamecano, der bei dem Einwurf viel zu weit nach vorne rückt und den Raum dann öffnet für den Stürmer. Man muss aber auch sagen, dass Openda in dieser Situation das natürlich auch fantastisch macht mit der großen Geschwindigkeit und Kim ist nicht langsam, das Ding dann noch macht. Also eine große Qualität auch und das ist ja auch das nächste Thema vielleicht. Also diese Transfers, die Leipzig getätigt hat, also Openda ist ein absoluter Volltreffer im Moment.
Ja, über die Transfers von Leipzig sprechen wir gleich noch, vielleicht im Zusammenhang mit dem Abgang von Max Eberl. Wir gucken noch mal auf dieses zweite Tor dann. Da war vorher Entstehung Eckball die große Diskussion. Ist natürlich, Stefan, auch schwer zu sehen für den Schiedsrichter, weil er sich, Marco Fritz, wahrscheinlich erstmal drauf orientiert, ist das eigentlich ein Strafstoß oder nicht?
Genau, der Schiedsrichter konzentriert sich genau darauf. Es war natürlich kein Eckball, aber das zu erkennen, auch für den Linienrichter schwierig, weil der Spieler ja davor liegt, eigentlich unmöglich zu erkennen. Er hat hier entschieden, eben auf Eckball. So, da sehen wir den Kontakt nochmal von Upamecano, dann an den Rücken von Openda. Also es hätte keine Ecke geben dürfen, aber dem Linienrichter kannst du keinen Vorwurf machen. Und Fritz war eher auf den Zweikampf konzentriert und fokussiert. Ist passiert, hätte aber nicht geben oder sein dürfen.
Was auffällt bei den Bayern ist, dass sie viele Gegentore nach ruhenden Bällen bekommen in dieser Saison. Wir gucken jetzt mal auf die Ecke, die ist vielleicht dann jetzt nicht unbedingt ein Modell, weil eben Ulreich drunter her springt.
Ja gut, es kann natürlich mal passieren, dass er umher springt, aber dann sind sie immer nur 3 gegen 1 im Endeffekt und müssen den Ball klären als Abwehrspiel. Also ist ja nicht gleich, nicht allein der Fehler von Ulreich, sondern sie sind in Überzahl und den müssen sie anders klären. Aber natürlich auch glücklich, dass er genau dahin kommt und er das Ding da macht.
Sind die Bayern denn defensiv gut genug besetzt? Also ich meine,
bezogen jetzt auf diesen Eckball,
nee, generell,
muss man ja auch mal sagen, wenn du diesen Ball verteidigst, also als Bayern München, und der Eckball kommt rein und der geht 3 Meter oder 4 Meter vor der Linie, kommt der runter, dann verlässt du dich eigentlich auf deinen Torwart in der Situation und sagst, der entweder er holt ihn runter oder er lenkt ihn weg. Das ist jetzt nicht passiert. Deswegen waren sie auf einmal in der Sekunde alle überrascht, dass der Ball dann wieder heiß wurde. Ist natürlich ein krasser Torwartfehler, aber dann war es der zweite in dieser Saison.
Trotzdem werden dann in München, wird ja immer, wenn irgendwie ein Tor fällt, wird meistens Manuel Neuer direkt von der Kamera eingeblendet oder so. Also es ist ja schon die Zeit, die es noch braucht, bis er wieder zurückkommt, die wünscht man sich möglichst kurz. Also
ja gut, das neue Thema kommt ja dann immer, ne? Egal, immer. Wenn ihr im Freistoß reingeht, hätte Neuer den gehalten, dann gibt es ja immer sozusagen die öffentlichen Abstimmungen, was ja auch völlig okay ist. Thomas Tuchel hat ja gestern auch bei uns gesagt, auf die Frage, geht die Diskussion jetzt wieder los und wann kommt er? Weil unter der Woche sagt er, ja, er hat mittrainiert, aber das war eine wenig intensive Einheit, deswegen konnte er das auch durchhalten. Das hat er gestern wieder so ein bisschen relativiert bei uns, also die Einheit war dann doch nicht so unintensiv, und ich glaube, dass das jetzt tatsächlich jetzt gar nicht mehr, also hoffe ich jedenfalls, und wenn ich das interpretiere, was Thomas Tuchel gesagt hat, gar nicht mehr so lange dauert mit Manuel Neuer, aber der muss natürlich dann auch logischerweise auf dem Niveau erstmal wieder weitermachen. Mhm. Das ist ja auch die Frage, ob das funktioniert.
Ja, das ist ja nicht gesagt, dass er nicht auch mal unter einer Flanke her spielt.
Nein, aber zur Abwehr noch. Ich finde jetzt zum Beispiel Kim, jetzt auch bei dem ersten Tor, ich finde De Ligt zum Beispiel auch in der Spieleröffnung, Zweikampfwerte haben wir mal geguckt, bei Kim sind bei 50%. Das ist für einen Innenverteidiger einfach nicht gut. Also er mag ja selber diesen Spitznamen, ich bin das Monster, und gefällt ihm von diesen ganzen Eigenschaften. Das ist sicherlich jetzt kein schlechter Innenverteidiger, aber ich finde, er hat auch ganz oft eine Szene, wo er, ich finde auch, dass er den gestern hätte noch verteidigen können, den Ball jetzt gegen, gut, er fällt schon unglücklich ab, gegen Openda, aber ich finde jetzt, weil du eben die Verteidigung angesprochen hast, finde ich den jetzt noch nicht in absolut überragender Form.
Und aber wie hätte er den verteidigen können?
Na gut, er ist ja da am Ende, ja. Mit dem...
Im Strafraum,
ja,
dann runtergehen. Er muss runtergehen.
Also ich finde, er ist lange neben dem Spieler. Ja? So, dann muss ich ja irgendwie auch von einem Weltklasse-Verteidiger vielleicht erwarten können, dann ist das auch zu viel, dass ich zumindest noch mehr dagegen tue, dass er zum Abschluss kommt.
Das war jetzt meine Meinung. Der schnellste Spieler gestern oder so?
Openda war der schnellste mit 35.
Aber in der entscheidenden Phase nimmt er ihn ja weg von Kim. Also zieht ihn auf seine linke Seite und du hast Kim auf der rechten. Dann ist er schwer einzugreifen, eigentlich ohne Foul zu spielen.
Nein, er hätte mehr zentral stehen müssen, mehr innen stehen müssen. Weil wenn der Pass da kommt, dann ist Openda auf der rechten Seite mehr und hat nicht den direkten Weg. Von daher ist er schlecht gestanden zu dem Zeitpunkt.
Aber neben all den Fehlern, glaube ich, ist es ein großes Hauptproblem für die Bayern. Das haben ja auch alle Stimmen gestern wiedergegeben nach dem Spiel. Die Haltung, also die Mentalität, die Einstellung in dieser ersten Halbzeit, das war nicht Bayern-like. Also für so ein Spiel musst du auf den Punkt genau reingehen und wissen, worum es geht.
Und das haben wir oft gehört schon in der Saison.
Ja, und das ist wirklich ein Phänomen, dass die Bayern in so einem Spiel nicht da sind in der ersten Halbzeit und der Trainer in der Halbzeitpause anscheinend ein bisschen lauter auch geworden ist und die Spieler selbst sagen, naja, so können wir nicht auftreten. Also ein Conny Leim hat das gesagt, ein Kimmich hat das gesagt, das war nicht Bayern-like in der ersten Halbzeit. Und da fehlt den Bayern im Moment auch so ein Stück weit die Mentalität. Oder sie sind ein Stück weit auch verwirrt gewesen von der Einstellung des Trainers, der taktischen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber in der zweiten Halbzeit, das noch ganz kurz, muss man ja sagen, eine Riesenreaktion der Bayern, die sich zurückgekämpft haben. Also das muss man an der Stelle auch sagen.
Das war fast schon ein perfekter Teaser, denn wir gucken gleich in die zweite Hälfte, machen vorher aber eine kurze Unterbrechung. Und dann sprechen wir natürlich auch über Jerome Boateng. Macht das Sinn, den zurückzuholen, nur weil man ein bisschen dünn besetzt ist in der Innenverteidigung? Und was ist mit Max Eberl? Warum hat das in Leipzig nicht funktioniert? Und würde das bei Bayern München ganz anders aussehen? Alles Themen, die wir nach einer kurzen Pause besprechen hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Willkommen zurück in München. Flughafen, Airport Hilton. Zur nächsten Runde im Stahlwerk Doppelpass. Wir schauen auf das Topspiel des gestrigen Abends und wir haben festgestellt, zwei komplett unterschiedliche Hälften. Hätten die Bayern, Stefan, das auch gedreht, wenn hier nicht der Handelfmeter für sie gegeben worden wäre?
War ja Handelfmeter.
Ja, das ist klar, aber ich meine, also, sie hatten trotzdem wenig, nicht so viele klare Chancen aus dem Spiel raus.
Oder? Nein, aber insgesamt muss man ja sagen, dass sie die zweite Halbzeit sehr wohl mehr investiert haben, viel besser im Spiel waren, offensiver ausgelegt waren. Von daher war es abzusehen, dass es kippt oder dass es kippen kann. Aber so ein, war ja ein klarer Elfmeter, um da nochmal drauf zurückzukommen. Das war der Startschuss dann für, um das Spiel zu drehen. Und sie haben Moral bewiesen. Ja, alles gut.
Alles gut?
Nee, alles gut jetzt nicht, aber das sehe ich auch, dass sie das gedreht haben. Das ist halt eine Bayern-Leistung am Ende des Tages. Der Elfmeter war komplett überflüssig. Ich glaube, Marco Rose hat hinterher bei euch gesagt, da muss man einfach mal den Ömmes hinhalten und nicht den Arm nehmen. Ist richtig, das war jetzt, da fehlte ein bisschen Professionalität an der Stelle. Immerhin auch ein ehemaliger Nationalspieler oder noch Nationalspieler, dem das passiert ist. Aber ich glaube, wir zetern jetzt rum, Bayern irgendwie einen Punkt weniger als die Spitze oder was auch immer. Vielleicht muss man einfach mal anerkennen, dass die Leistungsdichte eine andere geworden ist. Leipzig hat in den letzten 4 Spielen nicht gegen Bayern verloren, Pflichtspiele, 2 davon gewonnen. Ja, das sind die neuen Realitäten. Das ist der neue Bundesliga-Gipfel. Der heißt nicht mehr Bayern gegen Dortmund, sondern der heißt Bayern gegen Leipzig. Die Dortmunder haben die letzten 10 Spiele nicht gewonnen gegen Bayern. So, und das, jetzt kommt Leverkusen hinzu und ein, zwei andere. Stuttgart ist plötzlich auf der Karte. Das muss man einfach mal anerkennen, dass Bayern weit weg ist von dem Niveau, wo sie eigentlich sein wollen. Das, denke ich, ist klar. Aber trotz alledem verdichtet sich die Liga und da hat dann auch Bayern an so einem Abend Probleme.
Für die Liga ist das ja durchaus gut, gar keine Frage. Aber jetzt gucken wir trotzdem noch mal auf das Tor von Sané, das 2:2. Das war ja wirklich, Fabian, für Fußballfreunde ein traumhaftes Ding, was Musiala und was dann Sané machen, oder?
Ja gut, wir mussten ja auch in Leipzig leiden, mussten letzte Saison in Bayern leiden. Können uns mit beiden Teams noch gar nicht vergleichen, aber es ist natürlich schon außergewöhnlich, was er da macht. Und ja, Bayern hat es eben geschafft mit viel Kampf, ist auch eine Charaktereigenschaft, die man von Bayern dieser Saison noch gar nicht so oft gesehen hat, dass sie eben da wieder rankommen und noch den Ausgleich erzielen am Ende.
Aber es war natürlich schön. Es sind die richtigen Leute am richtigen Platz gestanden, weil es war genau für Musiala genau das Richtige, den Ball dann so mitzunehmen, im Tempo mitzunehmen und dann noch Sané. Es war erste Sahne von Sané, muss man sagen, was er dann macht.
Oh, das ist auch Geld wert. Den hat noch keiner gemacht, den mit Sané und Sahne. Hatte Geld dabei, komm.
Ja, aber sie ist dafür zahlt.
Ja, komm.
Ist doch keine Phrase, oder?
Aber Sparwitz. Sparwitz kostet auch Geld.
Ja, gut, alles klar.
Und Kane leitet ein das Tor, ne, mit seiner Kopfballabwehr hinten, weil wir eben ja gesagt haben, in der Defensive bei ruhenden Bällen. Und dann geht's ab 15 Sekunden hat es gedauert, schon außergewöhnlich.
Ja, wir haben jetzt nochmal anders gemessen. Eigentlich ab Ballgewinn sind es nur knapp 9 Sekunden sozusagen. Ja, nein, nein, ist ja kein Problem. Es ist ja immer eine Frage, wo du das Startsignal hast. Guck, pass auf, Achtung.
Also wir haben fuchsig hier.
Guck, da geht's los.
Wir haben von der Ecke.
Ja, das ist ja, ich verstehe das ja auch. Deswegen sage ich nur, wie schnell das geht und dass sie dann eigentlich mit einem 2 oder 3 gegen 5, 3 gegen 6 das Ding abschließen, ist schon stark. Und bei Sané warten wir alle. Nee, stimmt nicht. Aber man hat aus der Erinnerung noch so diese Leistungsschwankungen so im Hinterkopf. Die hat er diese Saison gar nicht. Ne?
Ist der beste Sané.
Vor allen Dingen, nach vorne hat er immer schon was gemacht, wenn er mal dann auch gewollt hat. Aber was er ab und zu nach hinten jetzt macht, das ist etwas, wo ich sage, das macht er hervorragend. Der gewinnt ja auch wirklich Zweikämpfe nach hinten dann, weil wenn es ihn irgendwo aufregt, dann gibt er richtig Gas und spielt, wie es so schön heißt, gegen den Ball. Ja. Ich spiele immer lieber mit dem Ball als gegen den Ball, aber da macht er das gut, muss ich sagen.
Er ist der beste Sané aller Zeiten, also finde ich. Ist das ein Verdienst von Thomas Tuchel oder ist das eine Selbsterkenntnis gewesen? Auch eine Frage, die ich mich stelle. Stefan,
weiß ich glaube, in Kombination. Also erstmal dieses Vertrauen vom Trainer, dass er ihn auch einen Platz lässt, immer über 90 Minuten. Früher wurde er ja oft ausgewechselt. Ich glaube, das trägt einen Teil dazu bei. Und ich glaube aber auch eine Selbsterkenntnis, dass er sagt, ich muss ein bisschen an meiner Körpersprache arbeiten. Ich muss auch fürs Team arbeiten, auch in der Rückwärtsbewegung. Und wenn das denn zusammenkommt, dann sehen wir tatsächlich den besten Sané, den wir jemals gesehen haben. Ja.
Und jetzt will ich mal kurz zu Katharina geben, weil viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben gesagt, haben wir doch gerade gesehen, da hat jemand einen Elfmeter verwandelt und es sitzt er jetzt hier im Publikum oder sitzt was? Katharina, du hast irgendwie auch einen Wahnsinn. Doppelgänger oder ich weiß nicht, vielleicht ist es das Original. Prüf mal, ob das nicht da hinten Harry Kane ist.
Wir müssen das mal überprüfen. Wir gucken mal. Also Ihnen, liebe Zuschauer, ist es vielleicht auch schon zu Hause aufgefallen. Harry Kane bei uns hier beim Doppelpass im Studio, der aber eigentlich Steffen heißt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich werde wahrscheinlich nicht der Erste sein und Flo auch nicht, den dieser... Wie soll ich sagen? Ja. Das Aussehen auffällt als Doppelgänger. Wie oft wurden Sie schon darauf angesprochen?
Ich höre das tatsächlich seit 10 Jahren. Ich habe auch nichts verändert. Ich sehe schon immer so aus. Ich glaube, die Frisur und den Bart habe ich seit 15 Jahren. Und mit steigender Bekanntheit vom Kane wurde ich halt immer häufiger angesprochen. Und ich wohne in München, seitdem er hier ist. Ich kann nicht mehr durch die Stadt laufen.
Es gibt dazu auch ein sehr schönes Foto von vergangener Woche, als die Bayern auf der Wiesn waren. Da gab es dann tatsächlich das Treffen mit dem Original und dem Double. Und ich habe gesehen, der Insta-Account von Ihnen, Steffen, heißt jetzt auch Harry Kane Double. Also da sieht man nochmal, wie sehr die Ähnlichkeit tatsächlich dann auffällt. Zu welchen Situationen hat das denn schon geführt?
Dass ich halt sehr oft angesprochen werde, teilweise.
Also auch Autogramme geben.
Das auch, Fotos aber ich sage ja immer, dass ich es nicht bin. Also auch wenn ich im Englischen angesprochen werde, sage ich, dass ich Steffen bin aus München. Und also ich täusche niemanden. Und Autogramme gebe ich natürlich dann mit Steffen. Also.
Und ja. Sehr gut. Jetzt müssen Sie uns noch verraten, wenn Sie so nah rangekommen sind an Harry Kane, wie war? Wie war es dann endlich, ihn auch zu treffen? Oder haben Sie ihn schon öfter getroffen?
Nein, das nicht. Ich habe es ja versucht beim öffentlichen Training, aber sein viertes Kind kam leider. Deshalb war er der Einzige, der nicht anwesend war beim öffentlichen Training. Wir haben sehr, sehr lange gewartet und haben gehofft, dass wir ihn da treffen können. Und ich hatte noch ein kleines Geschenk und so konnte ich ihn anlocken. Und lieben Gruß an den FC Bayern und die Presseabteilung. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat.
Steffen, vielen Dank für den Besuch. Schön, Sie hier zu haben. Jetzt wissen wir auch, wie das Double von Harry Kane aussieht. So, das ist aber momentan nicht die einzige Personalie, die dauerhaft interessant ist. Nein, Jerome Boateng, es wurde gerade schon angerissen in der Runde. Und die Bayern, die haben zusätzlich dazu, dass wir ja die Info haben, dass er heute an der Säbener Straße schon mittrainiert mit den Reservisten, auch in den nächsten Tagen mittrainieren soll. Also das haben die Bayern dann jetzt tatsächlich auch offiziell rausgegeben. Das heißt noch nichts Offizielles, aber zumindest ist er mal Trainingsgast beim FC Bayern München. Der Mann, der viele Erfolge gefeiert hat mit dem Rekordmeister 13 und 20. Sich ja auch jeweils das Triple geholt hat. Allerdings in der Zwischenzeit auch verurteilt wurde wegen Körperverletzung. Dieses Urteil wurde jetzt im September zurückgenommen. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was kann denn dieser 35-Jährige, der seit 4 Monaten übrigens kein Spiel mehr absolviert hat. Anfang Juni hat er das letzte mit Lyon bestritten und jetzt auch kein Mannschaftstraining mehr absolviert hat. Was kann der eigentlich dem FC Bayern München jetzt bringen? Das gebe ich mal in die Runde.
Ja. Armin, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
Also es wäre ziemlich oberflächlich, wenn ich jetzt wüsste, was er für einen Fitnesszustand hat.
Anscheinend soll er sich sehr gut fit gehalten haben, aber jetzt mal, also das muss ja die Grundlage sein. Wenn Sie darüber nachdenken, ihn zu verpflichten, dann holen Sie nicht mit 10 Kilo Übergewicht, sondern dann muss er fit sein. Aber trotzdem, er ist bei Lyon ausgemustert worden, hat ein gewisses Alter, 8 Spiele letzte Saison nur gemacht in Frankreich. Und der hilft jetzt dem FC Bayern?
Das weiß ich nicht. Also das ist etwas, wo sie mit Sicherheit darüber gesprochen haben. Der trainiert da nicht einfach mit. Also da muss er mit dem Trainer gesprochen haben, der muss eine Idee haben. Sonst macht man ja sowas nicht. Aber nochmal, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie er beieinander ist. Und 8 Spiele, er hat es ja schon mal gekonnt. Also das hat er ja. Und es gibt auch mehrere Spieler, die in dem Alter auch noch gute Leistung gezeigt haben. Möglich ist sowas natürlich, aber...
Also ein Hasebe in Frankfurt, der zeigt ja auch, dass es mit weitaus höherem Alter auch gut geht. Ich meine, Jerome Boateng wird, wenn es so kommt, glaube ich, dann auch nicht für die Top-Spiele irgendwie die Plätze streitig machen. Ich glaube, das ist dann eher ein Backup, der für Spiele im Pokal oder in kleineren Teams dann vielleicht zum Einsatz kommt. Einfach als jemand, der dann die Rolle von Goretzka oder auch von...
Aber es wirkt schon so ein bisschen verzweifelt, oder wie ist das? Also ist die Situation denn so dramatisch? Klar, sie haben nur 3 Innenverteidiger. Ja, es gibt noch einen, der war auch verletzt, der von aus dem Campus eigentlich eher dazukommt. Aber ist das jetzt so eine dramatische Situation, dass du zu so außergewöhnlichen Mitteln greifst?
Ja, anscheinend ist es so.
Aber siehst du es auch
anscheinend
so?
Ist es auch der Wunsch dann vom Thomas Tuchel, aber hier muss man ja ein paar Dinge unterscheiden. Also Grundvoraussetzung ist ja die absolute Fitness, die wir da, denke ich mal, haben, weil sonst steht er nicht auf der Säbener Straße beim Training. So. Dann der zweite Punkt ist, er wird ja nur ein Backup sein. Ist er mit dieser Rolle einverstanden? Das heißt ja nicht, dass er permanent performen muss oder den FC Bayern verstärken muss, sondern er muss da sein, wenn sie ihn brauchen. Also in wenigen Situationen wahrscheinlich. Das andere würde ich jetzt mal weglassen, was jetzt mit dem Sport oder Fußball nichts zu tun hat. Und er hat die Erfahrung. Die Erfahrung ist enorm wichtig, ein enorm wichtiger Faktor, finde ich, einen Spieler zurückzuholen oder darüber nachzudenken, weil dem musst du jetzt nichts mehr erklären oder Passwege oder Laufwege, das hat er drin. Ja, also das musst du, das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. Es sieht nicht gut aus für die Bayern-Verantwortlichen, das muss man auch sagen, weil sie dann ja irgendetwas liegen gelassen haben, wo das Transferfenster noch auf war, definitiv. Aber in der Not, wenn du darauf zurückgreifst, muss ich sagen, also das ist meine persönliche Meinung, ist das zumindest eine Überlegung wert, ja.
Und es ist natürlich, das will ich ganz kurz noch anmerken, natürlich wirft es auch wieder einen schlechten Blick auf die Nachwuchsarbeit des FC Bayern, weil genau in so einer Situation wäre es ja fantastisch, wenn du so einen 17-, 18-Jährigen hast, Jugendnationalspieler, den du vielleicht mit 1-2 Spielen pro Halbzeit einfach auch stützen und fördern kannst. Ne? Und da ist auch weit und breit niemand zu sehen.
Ja, aber ist das der FC Bayern? Ist das der FC Bayern in einem Spiel, wenn Kim vielleicht nochmal ausfällt? Oder
aber wo sind denn die?
Zu sagen, ich stelle den 17- oder 18-Jährigen dahin und ich hätte aber eventuell einen Boateng mit seiner Erfahrung. Auf wen greift man zurück bei Bayern?
Aber für die Identität? Fabian.
Na, es geht ja schon auch darum, Stefan, wie du richtig sagst, welche Idee dahinter steckt. Also welchen Anspruch hat der Spieler an sich selbst? Welchen Anspruch hat der Verein an den Spieler, wie er sich denn selbst einsortiert? Hat er die körperliche Fitness davon? Gehe ich auch mal aus. Und geht er vielleicht voran? Ist er nicht die wichtige oder die Person, die nur im Spiel vorangehen soll, sondern ein Stück weit auch die Kabine sortieren soll, neben dem Platz vorangeht? Also jetzt aus der Ferne ist schwer zu beurteilen. Also welche Idee steckt wirklich dahinter? Und ich glaube, die Idee kann gut sein.
Seid ihr da?
Für mich ist das ja gar kein Risiko, also wenn man nur auf Boateng guckt. Ne? Entweder ist er fit oder nicht, das werden sie in 1-2 Tagen wissen. Er ist frei, du musst keine Ablöse zahlen, das ist kein großes Risiko, was der FC Bayern angeht. Ich bin aber bei Stefan, dass das natürlich ein schlechtes Licht auf die Planungen wirft. Und ich frage mich nachhaltig, das habe ich mich in Dortmund schon, warum man so einen Bella Kotschap, von dem alle sagen, das ist einer, da kann was raus werden, der ist noch jung, warum man den nicht geholt hat. Dann hieß es in Dortmund, der ist zu teuer, der soll 8 Millionen kosten. Dann hieß es, er geht nach München, da ist er auch nicht gelandet und geht am Ende für 3 Millionen nach Holland. So, da frage ich mich, warum hat man so einen Transfer dann nicht noch getätigt, wenn man in Dortmund nicht überzeugt ist von der Innenverteidigung und hier vielleicht auch unter Umständen Probleme kommen sieht. Vielleicht hat man die aber auch gar nicht kommen sehen. Jetzt ist man bei Boateng und das ist dann...
Sind auf jeden Fall Dinge, die auch vielleicht nicht so Bayern-like rüberkommen. Ne? Auch so dieses Ganze, was schon am Deadline-Day passiert ist und so weiter. Ne? Das ist eigentlich nicht so, wie man sich den FC Bayern vorstellt, der alles im Griff hat und vorausschauend plant. Und dann,
aber ich finde das...
Du holst ihn ja nicht, damit er gar nie spielen kann.
Aber hatten wir so eine Diskussion nicht auch schon damals bei Choupo-Moting? Und was ist mit Choupo-Moting hier noch passiert alles? Der war natürlich jünger, aber da hieß es auch schon, der hat alles schon durch und der ist nur noch Backup überall. Und jetzt geht er auch noch zu Bayern und bitte, wie viel Tore hat er seitdem noch gemacht? Das glaube ich nicht, dass Boateng so einen Weg vor sich hat, aber das kann ja auch funktionieren, so ein Modell.
Ich finde, der Vergleich hing natürlich jetzt ein bisschen, ne? Weil du kaufst ja nicht nur das Sportliche ein, sondern das Private auch. Du hast da eben so eine kleine Klammer drum gemacht, kann ich nachvollziehen. Und wenn Jerome Boateng die Kabine sortieren soll, also ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht ist, um ehrlich zu sein. Vielleicht bin ich jetzt auch der Buhmann hier so ein bisschen in der Runde. Also ich finde das als Signal schlecht, um es jetzt mal gelinde auszudrücken, dass der, wir reden jetzt über die Bayern, über den größten Verein, den es jetzt gibt in Deutschland, Anfang Oktober einen 35-Jährigen zum Probetraining nennen wir es jetzt mal so, bittet, um zu gucken, ob der das Backup vom Backup vom Backup ist mal irgendwann. Wir hatten jetzt im Pokal die Situation, dass kein Innenverteidiger da war. Könnte man jetzt sagen, okay,
ja, das wäre jetzt,
eine Situation vielleicht in der Champions League, kann er ja sowieso nicht spielen, davon mal ganz abgesehen, weil er ja nicht mehr nominiert werden kann oder nachnominiert werden kann. Und ich finde das allumfassend, wenn ich das Gesamtpaket sehe, finde ich das als Signal für alles, finde ich das keine gute Entscheidung, dass Jerome Boateng da jetzt, für ihn vielleicht kann man jetzt sagen, okay, man stützt ihn, er hat jetzt, vielleicht braucht er das so ein bisschen auch als Korsett, was auch immer, kann jetzt Argumente finden vom Verein zu sagen, das macht man. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern Spielern oder Ex-Spielern unter die Arme greifen. Das finde ich dann, wird wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein Reflex sein, aber ich finde das als Signal insgesamt, finde ich das keine gute Nachricht für den Fußball und auch nicht für die Bayern.
Also siehst du da so eine Art soziales Engagement von Bayern Seiten oder wie
ist das bei dir? Nein, keine Ahnung. Also es ist
so wie der Eingliederungsmaßnahmen.
Wir hatten sie eben schon in der Sendung. Es ist ja das Urteil, es ist ja jetzt die Revision, ist ja aufgehoben. Also ja. Rein formal juristisch ist er unschuldig. Es geht jetzt alles wieder von vorne los. Kann ich durchaus als Bayern sagen, okay, die Unschuldsvermutung gilt. Deswegen haben wir da gar kein Problem mit, dass er bei uns mittrainiert. Trotzdem ist das natürlich in der Gesamtgemengelage, finde ich das einfach.
Ist auch nicht unumstritten im Fanlager des FC Bayern, wenn man so ein bisschen im Netz schaut. Es gibt sehr, sehr viele, die das nicht gut finden, wenn er zurückkommen würde. Und wenn man es jetzt mal davon löst und nur rein sportlich, dann ist doch normalerweise jemand, der in der französischen Liga für nicht mehr gut genug befunden wurde,
wenn wir über Tempo
gemacht hat, dann kann das doch nicht die Lösung sein für den FC Bayern.
Wenn wir über Tempo und das eine Gegentor reden, dann stell dir jetzt an der Stelle von Kim dann Boateng vor. Stelle ich mir auch sehr schwierig dann vor. Ne? Aber es ist eine Notlösung, über die wir hier debattieren.
Ja. Also, wir haben nächste Woche seinen Halbbruder hier, Kevin Prinz Boateng. Bin gespannt, was er uns dazu vielleicht auch sagen kann. Und wir können uns ja auch die Frage stellen, würde sich das alles ändern beim FC Bayern, wenn die sportliche Führung dann neu aufgestellt wäre, wenn Max Eberl da ist? Vielleicht ist dann alles ganz anders. Das ist auf jeden Fall eine Personalie, die ordentlich für Wirbel gesorgt hat unter der Woche. So schaut's aus.
Eine Zeit lang wirkten sie tatsächlich wie richtig gute Freunde. Max Eberl und Oliver Minzlaff, der langjährige Erfolgsmanager und der Boss des Dosenclubs. Bis 2026 wollten sie zusammenarbeiten, doch seit Freitag sind sie geschieden. Nach knapp 10 Monaten endet ein großes Missverständnis. Eberl war der Wunschkandidat von Leipzig, aber Leipzig offensichtlich doch nicht der Wunschverein von Eberl, allen Beteuerungen zum Trotz.
Ich wollte es machen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden. Wusste auch ganz bewusst, was auf mich zukommt. Ich wusste es.
Entweder eine krasse Fehlentscheidung oder aber Eberl wollte Leipzig nie wirklich, sondern eher die Perspektive, die dort lockte.
Ich habe noch nie in meinem Leben einen Titel gewonnen, außer deutscher B-Jugendmeister. Ich würde gerne mal irgendwas gewinnen. Deswegen mache ich diesen Job und deswegen liebe ich dieses Spiel auch, weil ich möchte gewinnen. Das möchten wir alle, wenn wir das tun.
Und das hat ja auch relativ schnell geklappt. Der DFB-Pokal war das Blecherne, von dem Eberl seit Jahren träumte. Und dann? Titel geholt, Ziel erreicht. Ciao, Leipzig. Und womöglich hat sich Eberl auch von dieser Aussage verabschiedet. Ich habe 3 Traumvereine. Einer ist RB, einer ist im Süden Deutschlands und einer ist in England. Mittlerweile sind es wahrscheinlich nur noch 2 Traumvereine. Leipzig dürfte genauso raus sein wie zuvor bereits Eberls alte Liebe Mönchengladbach, deren knallharten Liebesentzug er nicht verzeihen konnte.
Weil einfach zu viel passiert war. Braucht man nicht mehr dazu sagen. Es ist dann einfach zu viel passiert.
In Max Eberls Leben ist insgesamt viel passiert. Angeblich spricht jetzt viel für einen Wechsel nach München zum Traumverein. Wir fragen, ist Max Eberl auch ein Traumkandidat für die Bayern?
Stefan, ist das so? Ist das irgendwie logisch, dass das jetzt zusammengeführt wird? Logisch, was seit Jahren immer schon ja, Thema ist.
Logisch ist es schon. Ich glaube, wenn wir diesen Traum ausklammern und sagen, ist Max Eberl auch ein Kandidat für die Bayern? Definitiv, ja. Das war ja schon zu Zeiten, wo er noch bei Borussia Mönchengladbach war. Dann kam es ja immer wieder auf, diese Verbindung. Und wahrscheinlich wird es auch dazu kommen.
Hast du vorhin auch schon gesagt, Armin, aber ist er, Sebastian, ist er nach dem, was jetzt zuletzt so passiert ist, auch nach diesem, ich habe mich mal 10 Monate mit RB geirrt, in Anführungszeichen, ist er vermittelbar?
Also ich finde, das Zeugnis hat sich nicht committed, finde ich ja schon hart an sich. Also von das ist ja ein Konzern mit einem Fußballverein, das muss man jetzt mal, ist ja was anderes als Gladbach oder die Bayern, das ist ja schon mal Punkt 1. Also wenn du normalerweise so ein Zeugnis kriegen würdest, in der freien Wirtschaft hättest du ein Riesenproblem, einen Anschlussvertrag zu kriegen, weil ja alle sagen, Moment mal, wer sich nicht mit der Firma committet, also was wollen wir jetzt mit dem? So, das scheint ja jetzt hier anders zu sein, dass Uli Hoeneß und Max Eberl sich sympathisch finden, getroffen haben, sich ausgetauscht haben, das ist ja bekannt, deswegen deutet ja alles in die Richtung hin. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass es heißt, dass dann auch die anderen Entscheider wie Dresen oder Karl-Heinz Rummenigge unbedingt total überzeugt sein müssen von Max Eberl. Ich glaube, dass das schon stark auf dieser Verbindung mit Uli Hoeneß beruht und ich glaube auch, dass der Posten ist frei, Max Eberl ist frei, man kennt das Werben, also mich würde das jetzt auch wundern, wenn das nicht irgendwann, wenn so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist auf allen Seiten, dass in die Richtung geht.
Simon Rolfes ist zitiert worden jetzt heute, er hat gesagt, er findet es problematisch, wenn man dann aus so einem Vertrag rausgeht und dann relativ kurzfristig woanders anfängt. Siehst du das auch so?
Naja, Fußball, unsere Branche ist ja recht schnelllebig geworden und hat sich noch schnelllebiger entwickelt. Und ich kann auch aus der Ferne nicht beurteilen, ob das mit Leipzig ein Missverständnis war und ob Max ein Kandidat für die Bayern sein könnte. Ich kann nur sagen, in der abgelaufenen Transferperiode hat man in Leipzig ja signifikante Transfererlöse erzielt. Und man musste einen großen Umbruch gestalten. Und ja, die Mannschaft ist erstaunlicherweise nach diesen ganzen Wechseln früh stabil. Und von daher kann man zumindest sagen, dass Max jetzt in der zurückliegenden Zeit in Leipzig gute Arbeit gemacht hat.
Das wird ihm auch nicht vorgeworfen in Leipzig, hat auch Oliver Minzlaff gesagt, er hat gute Arbeit gemacht. Trotzdem, fehlendes Commitment. Was ist jetzt nur bei RB so oder ist das vielleicht, dass er generell sein Leben irgendwie ein bisschen anders aufgestellt hat? Also man hat ihm ja vorgeworfen, du bist die Hälfte der Zeit in München unter der Woche und so weiter. So geht das nicht.
Naja gut, irgendwas muss halt der Grund für eine Trennung sein. Und sehen wir es aus der Brille der Liebe, wenn seine Freundin hier lebt und seine Familie hierher kommt und hier lebt in München, dass er sich häufiger hier aufhält, okay. Und dass es ihn vielleicht zu oft mal hier hingezogen hat, auch okay. Aber ich sehe das jetzt auch zweigeteilt. Sportlich hat er da, was die Transferarbeit angeht in diesem Sommer, natürlich mit Ruven Schröder zusammen und wahrscheinlich auch ein bisschen Marco Rose, einen super Job gemacht. Die sind, wie wir gestern gesehen haben, auf Augenhöhe mit Bayern. Und er hat obendrein noch ein Plus erwirtschaftet. Was das Problem für mich ist, wenn er jetzt bei Bayern landet, wovon ich auch fest ausgehe, ist, dass er mit der Glaubwürdigkeit, also den Titel Mr. Glaubwürdig der Bundesliga wird er nie mehr gewinnen, das ist klar. Und wie er das für sich auch in der Kommunikation irgendwie mal wieder ins Reine bringen will, das halte ich für sehr, sehr schwierig, weil er hat schon viele Zitate in seiner Karriere vom Stapel gelassen, die ihn dann im Nachgang wieder eingeholt haben. Wir erinnern uns, wie er über das Konstrukt RB gesprochen hat. Danach hätte der dann nie im Leben hingehen dürfen, er hat es trotzdem gemacht. Nach wenigen Wochen war schon klar, dass er und Minzlaff irgendwie nicht so ganz harmonieren. Und jetzt kommt der nächste Move unter Umständen. Das beschäftigt mich eher als Manager und das, was seine Kernarbeit ist, halte ich ihn für gut, für sehr gut.
Aber das
hat auch in Gladbach nachgewiesen, das ist entscheidend. Und in München, ich meine, Nagelsmann war mit seiner Freundin am Tegernsee, jetzt als nächstes fährt dann Eberl mit seiner Freundin dahin. Das ist irgendwie so das Love Island des FC Bayern mittlerweile.
Oh, stark. Genau. Ganz stark.
Ganz stark. Und, und ich glaube einfach, Das Gute, ich meine, da sitzt ein Mensch vom VfB, der einen Hoeneß angestellt hat und Uli Hoeneß greift beim FC Bayern wieder häufiger ein durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen. Und ich glaube schon, dass er das richtige Gespür jetzt dafür hat, was ein guter Manager für die Zukunft sein kann Und da muss man einfach Uli Hoeneß auch Vertrauen schenken. Auch wenn er also auch schon viel Sachen erzählt hat, die hinterher vielleicht...
Also diese Situation jetzt in Leipzig, die hat ja nur Verlierer. Muss man ganz klar sagen. Also nicht nur Max Eberl.
Nee, nur doch, Gewinner. Also
das will ich jetzt gerade begründen. Okay. Max Eberl hat verloren, der Verein aber auch. Und wenn man gestern Marco Rose hört, also da gab es schon ein großes Vertrauensverhältnis. Ja. Er war überrascht. Er hat auch gesagt, manche Dinge brauchen auch Zeit. Und Minzlaff letztlich hat auch ein Stück weit verloren, so sehe ich es. Er hat im letzten Jahr auch den Transfer, den Kaderplaner Vivell suspendiert, weil der mit Chelsea geflirtet hat. Also ich habe den Eindruck, wieso in dieser Woche, wieso einen Tag vor so einem Spiel so eine Entscheidung zu treffen. Ich hätte mir gewünscht, dass auch Minzlaff lösungsorientierter denkt, vielleicht den Trainer auch mit ins Boot holt. Rose hat es am Nachmittag erfahren. Und in so einer Situation so zu handeln, das zeugt von der spontanen Reaktion. Er hat zwar gesagt, es gab keine Kurzschlussreaktion, aber trotzdem die Art und Weise, wie das am Freitag dann kommuniziert wird, der Trainer ist überrascht, der von einem vertrauensvollen Verhältnis redet. Also ich glaube, dass es nur Verlierer gibt in dieser Situation und natürlich auch Max Eberl, der sich natürlich den Vorwurf gefallen lassen muss, sich nicht klar in der Form eingebracht zu haben. Also als Führungskraft musst du einfach auch das vorleben. Du musst nach Leipzig ziehen, du musst den Leuten zeigen, ich bin hier an Bord. Das mag so gewesen sein, aber dann gibt es doch Gespräche. Dann setzt man sich doch zusammen und schaut, hey, wie kriegen wir das hin?
Aber das haben sie alles gemacht. Ja. Das ist ja nur das Ende eines ganz langen Prozesses.
Das sind wir ja durch. Also begann das, ja im April schon.
Genau.
Also,
das und ist ich, ja eine, aber ich gebe dir recht.
Also für mich ist Minzlaff in dem Fall ein Gewinner, weil das eine wahnsinnig konsequente Entscheidung war. Oder siehst du, wie siehst du das, Stefan?
100%. Also wir reden immer noch über das Fußballgeschäft. Mhm. Ich fand das mega konsequent vom Verein, also in diesem Falle von Minzlaff, dass er knallhart die Entscheidung getroffen hat, auch vor so einem Spiel. Du hast gesagt, man hätte den Trainer mit einbeziehen müssen. Nein, das macht man nicht. Das haben die Verantwortlichen, die oben stehen, zu verantworten und auch zu entscheiden. Ein Trainer muss sich konzentrieren auf seine Aufgabe mit seiner Mannschaft, mit den 25 oder 28 Spielern. Da gehört ein Trainer nicht dazu. Ich finde das mega konsequent, wie gesagt, von RB. Ich gebe dir recht mit der Glaubwürdigkeit. Da sieht Max Eberl definitiv schlecht aus, auch für seine Zukunft. Interessiert das den FC Bayern? Sollte FC Bayern zugreifen? Nein, weil genau in dem Geschäft leben wir. Es ist schnelllebig. Es ist manchmal auch nicht zu verstehen, wo man wirklich nur einen Kopf schütteln kann. Aber so ist dann auch, und ich bezahle wieder 3 Euro, der Fußball. So ist das Geschäft.
Das machst du in der Werbepause. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Sebastian, gleich wollen wir zu unserem Kollegen Niklas Löwendorf schalten. Der ist in Leipzig vor Ort, kann noch ein paar Hintergründe liefern zu dieser Trennung von Max Eberl. Und natürlich sprechen wir gleich ausführlich auch über den VfB Stuttgart, der einen Mega-Saisonstart hingelegt hat. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Kommen Sie rein, gerne nochmal hier zum Stahlwerk Doppelpass nach dieser kurzen Pause. Wir sind beim Thema Max Eberl, beim Thema RB Leipzig und diese doch für viele überraschende Trennung. Bevor wir hier in der Runde weitersprechen, möchte ich gerne meinen Kollegen Niklas Löwendorf in Leipzig begrüßen. Er kriegt normalerweise hier einen Applaus aus München. Das muss man eigentlich nicht einfordern, mache ich trotzdem. Niklas, wir haben ja hier schon ein bisschen gesprochen, du hast zugehört. Welche Hintergründe hast du zu diesem Aus? Wann hat sich das angedeutet und was waren so die Hauptprobleme, dass es einfach nicht gepasst hat?
Ja, es hat sich tatsächlich, auch wenn es am Freitag her sehr überraschend rauskam, hat sich das schon über die letzten Tage und Wochen und fast auch Monate irgendwo angedeutet. Also es geht ja bis in diesen April eben zurück. Ihr habt das eine Runde auch schon besprochen, als dieser erste Flirt vom FC Bayern kam und da eben ja dieses klare Bekenntnis zu RB fehlte einfach. Da fing es an, dass der Bruch zwischen Leipzig und Max Eberl entstand. Und das Ganze ist auch ja so weit gegangen, dass auch am Ende ja das Verhältnis zwischen Mannschaft und Max Eberl nicht so super intakt war. Also ja, das hat sich hier länger angedeutet und dann gab es eben unter der Woche, jetzt diese Woche nochmal eben verschiedene Berichterstattungen. Die Sportbild hat nochmal das Thema aufgegriffen mit dem FC Bayern und das hat dann eben, ja, es war die Spitze des Eisbergs, die da eben dafür gesorgt hat, dass Max Eberl, ja, nochmal die Frage gestellt wurde, wie stehst du denn jetzt zu RB Leipzig, stehst du hier zu unserem Projekt? Und ja, dann hat Oliver Minzlaff eben klar gehandelt.
Weil du sagst, das Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft war nicht so ganz intakt. Wie waren denn die Reaktionen gestern, als du auch mit Spielern gesprochen hast nach dem Spiel?
Ja, also Genau, es ist schon so, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Max Eberl nicht das allerbeste war. Also da fielen dann eben diese klassischen Floskeln, wie Max Eberl ist ein super Manager gewesen, der hat hier tolle Arbeit geleistet. Das ist so ein bisschen ausgeblieben gestern. Es wurde dann nur gesagt, ja, so funktioniert hier das Geschäft und ja, jetzt ist er eben weg und der nächste kommt. Ja, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Max Eberl war nicht so super intakt, wie man sich das hätte vorstellen können.
Rose und Eberl war, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Das hat Marco Rose gestern auch noch mal gesagt. Aber auch er hat natürlich gesagt, so ist das Geschäft, muss mich dann aufs Spiel konzentrieren. Dann bist du im Tunnel 24 Stunden vor dem Spiel und bleibst da auch drin. Jetzt ist Ruven Schröder der Mann, der überbleibt. Den hat Max Eberl ja dazu geholt. Ist das unbelastet? Ist das unproblematisch? Oder ist das ein Eberl-Mann? Wie siehst du das?
Nee, das ist soweit unproblematisch. Also Ruven Schröder wurde zwar von Max Eberl geholt, aber der hat natürlich auch Erfahrung und weiß, wie man so einen großen Sportclub leitet hier wie bei RB Leipzig. Die Frage, oder da hält sich auch, da schaut RB Leipzig auch ganz genau nochmal nach, ob man nicht vielleicht noch für die Reihe dahinter jemanden holt. Also mit Felix Krüger, der Sportkoordinator, der wurde eben auch freigestellt. Vielleicht gibt es da noch die Idee, ihn noch jemanden an die Seite zu stellen. Da hält RB auf jeden Fall die Augen offen, aber ja, dass jetzt noch erstmal ein ganz großer, starker Mann neben Ruven Schröder kommt, das ist soweit nicht geplant. Also es geisterten ja schon verschiedene Namen irgendwie durch die Medien rund um Freddy Bobic oder Oliver Bierhoff. Das ist soweit eher unrealistisch Stand jetzt.
Ja, Niklas, vielen Dank für die Informationen, auch für die Namen, die du da nochmal reingeworfen hast, wenn wir hier in der Runde aufnehmen. Grüße nach Leipzig, danke dir. Glaubst du, sie brauchen einen Ersatz für Max Eberl oder kann der Ruven das,
das weiß
sagen wir mal,
nicht
eigenverantwortlich machen?
Ich glaube nicht, dass sie gleich was machen. Ich glaube, dass sie dann schon noch abwarten jetzt. Müssen sie auch nicht. Glaube ich, momentan ist ja die Arbeit auch größtenteils gemacht für die Halbserie zumindest. Und haben sie genügend Zeit, was zu holen. Was mich allerdings wundert, muss ich sagen, wenn der Max so lange Zeit gehabt hat, im Prinzip sich darauf vorzubereiten, nach Leipzig zu gehen, und dann relativ schnell erkannt hat, dass er dann nicht zu Leipzig passt. Das wundert mich, weil er ist schon so lange im Geschäft. Und wenn ich wohin gehe, dann weiß ich, wie die Strukturen laufen. Und dass sie vielleicht in Leipzig dann ein bisschen anders laufen, das weiß ich. Und da muss ich mich nicht nach ein paar Wochen dann wundern, dass es so ist. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht.
Wie laufen denn die Strukturen in Leipzig? Was ist da wirklich anders als bei, sage ich mal, normalen Bundesligisten?
Also jetzt im Vergleich zu den Bayern würde ich sagen, da treffen sich die Gremien, besprechen den Transfer auch mit dem Trainer und dann wird das abgenickt und dann wird er geholt oder eben nicht. Wenn du das in Leipzig machst, dann fällt da die Entscheidung und dann wird aber erst nochmal im Konzern nachgefragt, ob das auch okay so ist. Aber das ist so, weil wir haben dann mit Lothar Matthäus gestern darüber gesprochen, der in Salzburg seine erste Trainerstation hatte. Der sagte auch, dass wenn du nicht dem Konzern dienst, um jetzt mal in diesem Klischee zu bleiben, hast du keine Chance in Salzburg, in Leipzig und das weiß man und ich glaube auch, dass Max Eberl das schon auch wusste, was da auf ihn zukommt. Nicht in Gänze, ich glaube, das war dann am Ende auch genau das, was gefehlt hat. Und ich glaube, dass sie sich auch relativ früh schon einig waren, dass das so wird, also Eberl und Leipzig, also auch schon in der Phase davor. Und vielleicht ist ihm dann jetzt erst klar geworden, dass es, auch wenn er Kompetenz hat und Entscheidungsgewalt, es nicht ausreicht, einen Transfer durchzubringen oder eben abzusegnen, sondern dass dann noch in Salzburg angerufen wird und dann sagen die ja oder nein. Und das, so funktioniert es halt.
Und dass auch Geld abgegeben werden muss.
19 Millionen, Jahres, genau. So wie jetzt in diesem Jahr.
Also, interessant, wie das weitergeht. Bin gespannt, ob der Weg auf jeden Fall nach München geht, privat sowieso. Er ist hier zu Hause und lebt hier und ist hier verwurzelt, aber eben beruflich auch. Wir haben das in der Frage der Woche auch mal Ihnen rübergereicht und Katharina kann uns jetzt mal erzählen, wie da so das Stimmungsbild ist.
Relativ eindeutig, um ehrlich zu sein, im Vergleich zu anderen Fragen, die wir schon aufgebracht haben. 70% von Ihnen sagen nämlich, ja, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Schauen Sie mal, das war unsere Frage und da konnten Sie, wie gesagt, abstimmen. Und nur 30% sagen, nein, davon nehmen wir erstmal Abstand, beziehungsweise sollte der FC Bayern München auch Abstand nehmen. Und genau das spiegelt sich dann auch in den Posts von Ihnen wieder. Beispielsweise von Sir Floxy, der schreibt, aufgrund der Vorgeschichte bei Gladbach tendiere ich dazu zu sagen, dass es nicht zu mir san mir passt. Aber ich vertraue auf Uli Hoeneß, der bekanntlich nur das Beste für unseren Verein will. Der Rest geht dann eher auch so ein bisschen in Richtung seiner Kompetenzen und sagt, ja, man muss dann auch in Richtung von Max Eberl denken. Man muss auch drüber nachdenken, was bringt er denn eigentlich für ein Gesamtpaket mit? Es passt nicht nur wie die Faust aufs Auge, sondern hier wird dann auch gesagt, er ist einer der besten Funktionäre im deutschen Fußball. Es wäre mehr als fahrlässig, wenn sich die Bayern nicht mit ihm beschäftigen. Und in alter Trapattoni-Manier schreibt dann Joel, Max Eberl und Jerome Boateng, ich habe fertig. Dann hören wir mal rein, was Sie beim Dopafon dazu noch gesagt haben.
Ich bin der Meinung, dass der FC Bayern von Eberl Abstand nehmen sollte. Eberl ist sehr wankelmütig und in seinen Aussagen nicht beständig. Ich glaube nicht, dass das der richtige Mann für den FCB ist.
Der FC Bayern sollte Abstand nehmen von der Verpflichtung von Max Eberl. Bei Bayern arbeiten genug Leute, die Sachverstand haben. Den Max Eberl brauchen sie nicht.
Meiner Meinung nach wäre Max Eberl geradezu prädestiniert zu dem Posten beim FC Bayern. Eberl ist heimatverbunden mit München. Eberl kennt sich aus in der Branche, hat lange Jahre Erfahrung. Eigentlich muss der FC Bayern sofort zuschlagen.
Ein ganz klares Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Hätte normal hier in der Runde 3 Euro gekostet. Diese Strukturen, die es ja in verschiedenen Vereinen unterschiedlich gibt, auch beim VfB Stuttgart, der Sportdirektor sitzt hier, sucht man einen Sportvorstand, da läuft der Prozess gerade. Beim FC Bayern gibt es auch einen Sportdirektor, Max Eberl wäre wahrscheinlich dann Sportvorstand. Was ist eigentlich die Differenzierung dieser zwei Jobprofile oder ist das das Gleiche, nur anders benannt?
Ich glaube, erstmal vorweggeschickt, es ist gar nicht so wichtig, wie die Jobprofile definiert sind, sondern dass beide Personen zusammenpassen, sich verstehen.
Aber kann man es auch alleine schaffen oder muss man das zu zweit machen?
Zumindest müssen die Strukturen dann so gewählt sein, dass es zum sportlichen Erfolg führt. Und der Sportvorstand soll im Grunde übergeordnete, strategische, mittel- bis langfristige Aufgaben erledigen. Und der Sportdirektor soll hauptsächlich das operative, tagtägliche, das Tagesgeschäft begleiten. Und da soll dann die klare Trennung sein. Dennoch gehen natürlich die eine und die andere Aufgabe ineinander über, klar.
Braucht man als FC Bayern einen Sportvorstand über einem Sportdirektor oder... Ist das?
Nein, eigentlich braucht man gar nicht mehr, weil der Uli Hoeneß sowieso alles macht. ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass es in diesen Positionen, dass die natürlich vor allen Dingen, wenn es jetzt in Stuttgart zum Beispiel Alex Werle ist, ist der einzige CEO im Endeffekt, hat keinen
macht jetzt
Kollegen,
den Sport mit,
möchte macht aber den Sport mit, möchte das natürlich abgeben. Dann. Aber dass der natürlich auch dann mitbestimmt, wer dann auch dazukommt, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Leute dann auch nicht nur kompetent sind, sondern dass es auch zwischenmenschlich dann stimmt. Weil sonst kann es natürlich immer auch Probleme geben. Deshalb sollte man den natürlich auch mitnehmen in das Boot, beziehungsweise ohne ihn nicht einfach jemand anders dazu holen.
Kommen wir damit also zum VfB Stuttgart und schauen uns mal an, was da so in den letzten Jahren, Monaten passiert ist. Bevor es jetzt so richtig hochging, war ja da immer relativ viel Unruhe. Momentan sieht es anders aus, nämlich genau so.
Ja, Heiligsblechle, was ist denn mit unserem VfB los? Vom Fastabsteiger zum Fastspitzenteam in nur 4 Monaten. In der Zeit werden dort höchstens mal ein paar Trainer gewechselt. Aber Erfolg? Woran liegt das? Vielleicht an der neuen Tormaschine. So hat Guirassy seinerzeit beim 1. FC Köln gespielt. Doch seit er in Stuttgart nicht mehr mit dem Karneval in Berührung kommt, sieht die Sache anders aus. 10 Tore in 6 Spielen, so gut wie Lewandowski, besser als Kane und Gerd Müller. Und fast so gut wie der Schwabenpfeil. So schaut's aus. Vor gut einem Jahr rüstete der VfB damals Tabellen-14. Kompetenzmäßig richtig auf. Gleich 2 Weltmeister kamen, um den Vorstand zu beraten und den Weg in eine goldene Zukunft zu weisen.
Wir beraten, wir stellen unsere Kompetenz zur Verfügung und dann muss der VfB schauen, was er daraus macht.
Die geballte weltmeisterliche Expertise, verbunden mit diversen Entlassungen, Wechseln und Verpflichtungen, führte dazu, dass der VfB im April auf Platz 18 war. Schwäbisches Zwischenfazit, das hätte man billiger haben können. So schaut's aus. Kurz vor dem Abstieg muss aber doch irgendeiner noch einen Geistesblitz gehabt haben. Wahrscheinlich er, der neue Sportdirektor. Sie kennen ihn aus dem Lied Hänschen Klein. Stock und Hut steht ihm gut, ist auch Wohlgemut. Wie auch immer, Wohlgemut hat Sebastian Hoeneß verpflichtet und damit den Untergang des VfB verhindert. Natürlich wollte am Ende jeder für die Rettung verantwortlich sein. Aber wer war's? Der in der Mitte, sonst keiner. So schaut's aus. Sebastian Hoeneß setzt jetzt quasi eine alte Familientradition fort. Schon Papa Dieter machte sich als Schwabenpfeil und später als Manager des Meisterteams sehr verdient um den VfB. Und nachdem der letzte Titel jetzt auch schon 16 Jahre zurückliegt, hätte in Stuttgart wohl niemand etwas dagegen, wenn der VfB mal wieder an alte Zeiten anknüpft. So schaut's aus. Wenn's läuft, dann läuft's. Der VfB gewinnt jetzt sogar schon, wenn Guirassy mal nicht trifft. Und manchmal reicht eine einzige richtige Personalentscheidung. Seit Matarazzo und Hoeneß ihre Clubs getauscht haben, haben plötzlich beide Erfolg. So schaut's aus.
Fabian. Diese Entscheidung für Sebastian Hoeneß war ganz offensichtlich eine wirklich richtig gute. Wer hat die getroffen? Wie seid ihr damals auf den Mann gekommen, der ja so große Erfahrungen als Bundesliga-Trainer noch nicht vorweisen konnte?
Ja, in erster Linie war es ja erstmal so, dass wir ja auch lange an der Entscheidung gefeilt haben, nicht mal mit Bruno Labbadia weiterzumachen, der dann ja mit großer Leidenschaft, als großer Fußballfachmann eben dann keine Punkte mehr geholt hat. Und wir mussten eben auch da konsequent entscheiden. Und wollten einen Trainer, der ja eine VfB-Identität hat, der eine eigene Vergangenheit beim VfB hat. Der ist immerhin deutscher U17-Meister geworden mit dem VfB. Das heißt, er kennt die Mentalität, er kennt die Erwartung auch beim VfB Stuttgart. Und ja, er hat es geschafft, direkt seine Ideen auf die Mannschaft zu übertragen, die das angenommen hat. Ich erinnere mich gern, es war ein Sonntag, wo wir uns auf die Zusammenarbeit geeinigt haben. Am Montag wurde dann der Arbeitsvertrag unterschrieben und er hat direkt Dienstag, am Mittwoch war das Pokalspiel gegen Nürnberg, hat direkt übernommen und hat keine Entschuldigung vorausgeschickt, dass er nur einen Tag hatte, um die Mannschaft darauf vorzubereiten. Ja, und er ist auch niemand, der seine Spieler mit seinem System, mit seinen taktischen Vorstellungen überfährt. Er hört schon auch in die Mannschaft rein. Hat es geschafft, dass jeder Spieler auf seine individuelle Qualität in den Dienst der Mannschaft stellt. Und in der Summe hat er dann den Klassenerhalt geschafft.
Ja, und jetzt diesen Saisonstart hingelegt, das darf man ja auch nicht vergessen, wo der VfB jetzt steht, also mit 15 Punkten, das hätte ja keiner erwartet. Wie managt er das eigentlich jetzt so, dieses Umfeld? Ich komme aus Stuttgart, ich kenne das ein bisschen. Dieses Umfeld ist ja auch gerne dazu bereit, hochfliegende Träume zu haben. Jetzt lebe ich in Köln, da ist es noch doller, aber auch in Stuttgart ist das ja durchaus so, dass man sich und den Verein in anderen Regionen sieht, als es über Jahre jetzt der Fall war.
Als er kam, war es ja keine, sagen wir mal, gemütliche Situation, keine alltägliche Situation. Wir waren im Abstiegskampf. Er hat zu keiner Zeit Hektik ausgestrahlt. Er hat Zuversicht in die Mannschaft gebracht. Und genau so macht er das jetzt nahtlos auch in der neuen Saison weiter. Er bleibt auf dem Boden. Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir wollen demütig bleiben. Und natürlich ist aber auch so, dass wir nichts zu verschenken haben. Das nehmen, was wir kriegen können und so viel Erfolg mitnehmen, wie wir bekommen können. Aber geraten dabei nicht in Hektik. Behalten die Ruhe und so gehen wir es an.
Armin, du bist ja nach wie vor verbunden mit dem VfB Stuttgart, ja, Meistertrainer 2007. Was sind für dich die Faktoren, die jetzt zu diesem tollen Saisonstart geführt haben? Ist es also hauptsächlich der Trainer? Oder
ja, für mich ist es erstmal ein ganz Mittelstürmer? Ganz entscheidend gewesen, dass man sich vor geraumer Zeit vom Mislintat getrennt hat. Weil ich glaube, danach die Personalentscheidungen waren dann richtig. Mhm. Ja, vorher hat sich zwar verbal immer gut verkauft, war bei den Fans auch beliebt, aber einen guten Job hat er für mich überhaupt nicht gemacht. Und vor allem hat ihn auch niemand kontrolliert. Also er war alleine. Er war Alleinherrscher beim VfB Stuttgart. Was ich auch vor eineinhalb Jahren schon mal gesagt habe, das ist nicht der VfB Mislintat, sondern der VfB Stuttgart. Und danach haben sie die richtigen Personalentscheidungen auch getroffen. Mhm. Ja, okay, mit Bruno Labbadia, muss man sagen, ist es leider schief gelaufen. Mhm. Hat natürlich auch das Pech gehabt, dass Guirassy in der Zeit auch verletzt war. Der Torjäger war nicht da. Wahrheit
dazu, ja.
Er hat es aber zumindest hingebracht, dass die Mannschaft topfit war. Mhm. Und dann haben sie mit Fabian natürlich den richtigen Mann geholt. Und haben vor allen Dingen natürlich auch mit Sebastian Hoeneß den richtigen Mann zum richtigen Zeitpunkt geholt.
Weil du Sven Mislintat jetzt angesprochen hast, der ist ja dann nach Ajax Amsterdam, hat Borna Sosa geholt. Da gab es Unstimmigkeiten diesen Transfer betreffend. Und der VfB Stuttgart hat auch eine Untersuchung eingeleitet, eine interne der Transfers, die mit einer bestimmten Berateragentur durchgeführt wurden. Gibt es da ein Ergebnis schon, was der VfB mitteilen kann, was du uns sagen kannst?
Da gibt es noch kein Ergebnis. Die Untersuchungen laufen noch. Sven hat auch nach wie vor viele, viele Sympathien, auch bei den Fans in Stuttgart. Und hat ein individuelles Grundgerüst in Stuttgart auch hinterlassen, worauf man aufbauen kann. Also wir brauchten jetzt in der Sommerpause nicht alles von den Füßen auf den Kopf stellen. Mhm. Also heißt, er hat auch in Stuttgart Dinge hinterlassen und jetzt an den öffentlichen Verurteilungen oder Vorverurteilungen, was ein wenig in Mode gekommen ist, und an dem Tratsch, möchte ich mich nicht beteiligen. Die Dinge werden untersucht, die werden zu einem Ergebnis führen und das warten wir ab.
Okay.
Allein die Tatsache, dass sie untersucht werden, ist ja schon ein Signal von euch Richtung Mislintat. Also das ist ja.
Naja, wir arbeiten ja nicht mit unserem eigenen Geld, sind ja eine AG. Da gibt es Vorgaben, Sorgfaltspflichten, Transparenzvorgaben. Und deshalb haben wir natürlich auch die Pflicht, die Dinge jetzt im Nachgang auch uns mal anzuschauen.
Also das ist sicherlich, dauert noch lang oder ist da in Kürze mit einem Ergebnis zu rechnen? Weil
und das Ende ist absehbar auf jeden Fall. Okay. Morgen werden wir mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit.
Nein, muss einfach sportlich sehen. Also das andere weiß ich nicht, solange eine Verurteilung, also sonst was interessiert mich nicht. Ne? Ich habe nur das Sportliche im Endeffekt gesehen. Und sie waren mit Mislintat einmal 15. Und in der letzten Sekunde haben sie sich gerettet, also wären es da schon eine Relegation gewesen. Und ein Jahr drauf waren sie wieder in der Relegation im Endeffekt. Und das sehe ich sportlich und für die Zukunft sehe ich etwas, dass sie beide aufgestellt sind im Endeffekt. Und dass sie eben, und vor allem eben Alex Werle, auch die richtigen Entscheidungen auch getroffen hat.
Wir gucken mal auf die Hoeneß-Tabelle, haben wir letzte Woche auch gemacht, aber wenn wir den VfB jetzt haben, dann wollen wir es auch noch mal zeigen. Da ist ja jetzt ein weiterer Sieg dazugekommen. Stefan, das ist schon beeindruckend, ja? Also seit er da ist, es sind immerhin 14 Spiele, 35-19 Tore, 28 Punkte geholt. Gibt der Kader das eigentlich her oder überperformt er gerade mit seiner Mannschaft?
Ich glaube, wenn sie im Kollektiv arbeiten, gibt das der Kader her. Also sie kommen aus der Relegation, haben Mavropanos verloren, sie haben Endo verloren,
Sosa
verloren. Das musst du erstmal auffangen. Also es waren schon enorm wichtige Führungsspieler. Die sind weggebrochen und da muss man ganz klar ein Kompliment machen an Sebastian Hoeneß, der es geschafft hat, eben diese Mannschaft im Kollektiv zu formen. Und wenn man mal das Fußball oder den Fußball anschaut von VfB Stuttgart in dieser Saison, der ist extrem mutig. Und wenn ich das vergleiche mit der letzten Saison, war es eigentlich nur, hoffentlich kriegen wir keinen und wir müssen uns irgendwie unser Tor verteidigen. Und jetzt ist es wirklich im Spiel nach vorne. Das macht richtig, richtig Spaß, dazu zu schauen. Und das ist die Handschrift. Und wenn du dann die Jungs hast, die dann auch mitziehen, ob es ein Führig auch ist, der außergewöhnlich performt zurzeit, Guirassy sowieso, dann macht das einfach Spaß, dazu zu schauen. Aber das ist die Handschrift vom Sebastian Hoeneß, definitiv.
Und wir machen da einen kurzen Punkt, gehen aber gleich weiter in diesem Thema VfB Stuttgart. Schauen, was da möglich ist und woran eben es liegt, dass es so gut läuft. Girassi ist natürlich angesprochen worden. Von dir ist ja außergewöhnlich 10 Tore geschossen. Ist er zu halten für den VfB, wenn er so weiter performt? Uns gehen die Themen nicht aus. Und wir sprechen auch über den 1. FC Köln, den spätestens der VfB Stuttgart gestern in eine richtige, veritable Krise verabschiedet hat. Die haben nämlich erst einen Punkt auf dem Konto. Also, kurzen Moment Geduld, dann geht's hier weiter im Stahlwerk. Doppelpass. Da sind wir wieder. Der Stahlwerk, Doppelpass. Ajo von Hanen und Band. Willkommen zurück im Airport Hilton. Wir sind mitten im Thema VfB Stuttgart und Katja Kleinfeld wird das Thema jetzt von hinten aufrollen, hat man mir gesagt. Also die Überleitungen werden mir ins Ohr geflüstert und werden dann 1:1 so rausgehauen. Bitte schön, Katja.
Passt perfekt, lieber Flo, passt perfekt. Wir fangen tatsächlich ganz hinten an. Alexander Nübel, um den geht es nämlich jetzt. Wir haben nämlich die weiße Weste des Monats September, beziehungsweise die weißen Westen zusammengetragen. Und Schöner Wohnen Polarweiß spendet da ja immer pro weißer Weste 50 Euro. Bedeutet im Fall von Alexander Nübel für den September 2. Insgesamt führt er dieses Ranking zusammen mit Blaswig und Trapp mit 3 weißen Westen in dieser Bundesliga-Saison an. 14 waren es insgesamt. Wie gesagt, im September heißt 700 Euro sind da zusammengekommen für den guten Zweck für das Phrasenschwein. Wir bleiben aber ein bisschen sportlich. Wir sind ja gerade beim VfB Stuttgart. Alexander Nübel für ein Jahr ausgeliehen vom FC Bayern München. Angeblich ohne Kaufoption. Aber wenn der so performt und natürlich den VfB Stuttgart da auch so weit vorne hält, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinen Händen, dann stellt sich natürlich die Frage, beziehungsweise drängt sich auf, kann man da nicht doch irgendwie was machen? Wie sieht's aus? Wir gehen zurück in die Runde.
Fabian, wie ist die Situation?
Also wir waren ja sehr, sehr hartnäckig, ja fast schon penetrant, um ihn zu verpflichten. Unser Torwarttrainer Steffen Krebs hat ihn, glaube ich, mehrmals täglich angerufen. Er ist ein ganz bodenständiger, grundsolider Ostwestfale. Mhm. Also wir wussten sofort, auch nach den ersten Gesprächen, dass er zu uns passt. Und ja, haben also große Anstrengungen unternommen. War auch für uns innerhalb der Transferperiode, auch nach dem Substanzverlust von Sosa und Mavropanos, dass wir auf der Position dringend investieren wollten. Und haben es letztendlich geschafft, ihn für uns zu gewinnen. Ob er die nächsten 4 Jahre bei uns bleiben wird, werden wir mal schauen. Aktuell sind wir froh, dass er bei uns ist.
Was bringt er ein? Was über das, was er in den Spielen abruft? Er hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung international gespielt, in Monaco gewesen.
Ja, er strahlt eine sehr große Sicherheit auf seine Vorderleute aus. Er ist sehr, sehr sicher bei hohen Bällen. Er hat eine starke Reaktion auf der Linie. Und ja, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist seine Position innerhalb der Kabine. Mhm. Er geht voran, hat da, glaube ich, auch nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht. Ist verbal immer vorn dabei, feuert an. Ja. Geht vorweg und für unseren Kader eine absolute Bereicherung.
Nun ist ein anderer natürlich noch mehr im Fokus, Girassi mit 10 Treffern. Und dann muss man nicht wahnsinnig viel Fantasie aufwenden, um zu antizipieren, dass der Interesse weckt. Anderswo. Wie ist das mit der Klausel? Kann man so einen Mann halten? So, jetzt mal Butter bei die Fische.
Naja, zumindest haben weiche Faktoren dazu geführt, dass er bei uns den Vertrag verlängert hat. Er hat seinen Vertrag verlängert zwischen dem letzten Bundesligaspiel und dem ersten Relegationsspiel. Also wir waren ja auf der Schwelle zur zweiten Liga. Das bedeutet, Mannschaft, Trainer, Umfeld haben dazu geführt, dass er sich da committed hat zu uns. Und klar, da braucht man jetzt keine Statistik heranziehen, dass er das gerade sehr gut macht, dass er mit traumwandlerischer Sicherheit und ja vor allen Dingen einer großen Variabilität Tore schießt. Jetzt sind wir in der Gegenwart. Die Transferperiode ist seit 4 Wochen beendet. Mhm. Jetzt freuen wir uns, dass er Tore schießt. Und was in der Zukunft passiert, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass er noch eine lange Zeit bei uns spielt.
Also Stefan, hat er was zur Ausstiegsklausel gesagt? Ich habe es jetzt nicht so richtig.
Nee, der musste nochmal nachhaken.
Man muss ihn nachhaken. Ja. Ja, hat er jetzt eine Ausstiegsklausel oder nicht?
Das steht ja auch in meinem Arbeitsvertrag, dass ich mich zu vertraglichen Inhalten nicht äußern darf. Aber Herr Leine,
okay, dann werde ich da noch nicht. Dann haben wir nur einen Joker, dann müssen wir die Bildzeitung.
Ja, klar, wie immer. Also er hat sich mit einer Ausstiegsklausel committed.
Committed ist ja das neue Wort jetzt.
Ja, ja, 20 Millionen soll die in etwa betragen. Aber es dürfen Sie
auch, auch zur Höhe kann ich nicht, auch zur Höhe kann ich nicht sagen.
20 Millionen ist natürlich, wenn er so weiterknipst, ist ein absolutes Schnäppchen dann. Ne?
Aber ja, der Markt entscheidet ja, ja. Und regelt ja die Summen.
Aber er hatte ja auch schon die Möglichkeit.
Man kann jetzt auch über eine Ausstiegsklausel natürlich.
Danke.
Ja, nur.
Nee, ich sag ja nur. Er hatte ja schon die Möglichkeit, auch in diesem Sommer zu wechseln tatsächlich. Und er hat ganz bewusst sich auch entschieden für Stuttgart, weil er fühlt, dass er der Stürmer Nummer 1 ist, dass er das Vertrauen vom Trainer hat, die Begeisterung um ihn, das gefällt ihm. Er ist mit 15 aus dem Südfranzösischen nach Nordfrankreich gegangen, er ist seit vielen, vielen Jahren unterwegs gewesen. Ich glaube, was ihm gut tut, ist diese Gemeinschaft in Stuttgart, also, aber auch die französische Gruppe innerhalb des Teams, Zagadou, Silas, Mio, da fühlt er sich einfach pudelwohl und die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass er vielleicht zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich auch lange erfolgreich bei einem Club bleibt. Er fühlt sich einfach wohl und ihr bietet ihm gerade auch dieses Umfeld, wo er sich wohlfühlt.
Du hattest ihn in Köln und viele, die ihn aus der Kölner Zeit kennen, erkennen ihn nicht mehr wieder. Damals galt er so als Stolpervogel.
Ja, aber er hat unheimlich, also er war ein richtig großes Talent. Also er hat das Problem gehabt im ersten Zweitliga-Jahr, wir waren ja da zweite Liga, da ist er mit Terodde und mit Cordoba natürlich zwei zentrale Stürmer vor sich hatte. Und er aus der Saison kam vorher, bei der es gar nicht lief und er nur relativ jung war. Aber wenn du den dann im Training gesehen hast, hast du schon gesehen, dass der unheimlich viel kann. Was jetzt dazu kommt, muss man sagen, dass er einfach auch nicht nur, dass er sich die Torchancen rausspielt, sondern er macht sie auch. Ne? Und das ist beim Stürmer manchmal ist es so, wenn du das irgendwann mal drin hast, dann kriegst du es auch rein. Er hat immer schon was gekonnt, er war immer schon stark, ja, war körperlich stark und war dribbelstark, konnte die Bälle unheimlich gut halten. Und das hat er dann, im Endeffekt zeigt er das jetzt, was er schon konnte.
Aber wenn ich jetzt hier höre, die weichen Faktoren, damit verstehe ich das Umfeld, dass er sich da aufgehoben fühlt, ist ja eigentlich ungewöhnlich für einen Fußballprofi, dass er sich von weichen Faktoren, normal ist immer der Mammon, der irgendwie einen überzeugt hat, Köln das dann damals verpasst, ihm sozusagen da so ein Zivi, sage ich jetzt mal salopp, zur Seite zu stellen und ihm einfach diese Eingliederung auf der ersten Auslandsstation einfacher zu machen und ihn dann vielleicht auch auf dem Platz besser zu machen?
Er war schon vor meiner Zeit da, er war noch in meiner Zeit da.
Ja, du kannst ja beurteilen, wie es da war.
Vorher da. Und gut, er hat auch mit Modest jemanden gehabt, wo sie sich gut verstanden haben. Ich glaube, er hat sich auch wohl gefühlt. Allerdings war es halt so, dass er nicht oft gespielt hat, also muss man sagen. Er hat natürlich dadurch sich das Selbstvertrauen nicht holen können. Und ich glaube nicht daran, dass es
also daran lag. Am Trainer dann.
Er hatte einfach auch Phasen in seiner Karriere, Armin, du sagst das gerade, wo er eben nicht gespielt hat. Er hat auch einen Großteil seiner Karriere, zumindest in den letzten Jahren, auch auf der Bank verbracht und deshalb genießt er das jetzt auch. Er wird von den Fans geliebt, das gibt ihm Sicherheit, er ist auch ein sehr, sehr, ja, ein sensibler Mensch. Er braucht das Umfeld in der Kabine, er braucht seine Familie, hat drei Kinder in Stuttgart, ist in der Stadt gut aufgehoben und er schätzt das sehr. Und deshalb ist das kein Spieler, der nach dem nächsten Schritt lechzt und nach dem neuen großen Vertrag, sondern aktuell weiß er, wo er hingehört. Und ich finde, das zeigt er jeden Tag, auch im Training und auch in der Öffentlichkeit.
Trotzdem war diese Entwicklung, ja, ganz kurz, weil das finde ich ein ganz interessantes Detail, diese Entwicklung war natürlich trotzdem nicht vorherzusehen. Und er ist ja am letzten Tag des letztjährigen Transferfensters wirklich verpflichtet worden. Da muss man sagen, hat der VfB auch die richtige Entscheidung getroffen. Gegen manche Widerstände im Verein wurde also Guirassy am letzten Tag, ein paar Stunden vor Schließen des Transferfensters, verpflichtet. Und es zahlt sich natürlich jetzt extrem aus. Und das, glaube ich, sieht auch der Spieler, dass da von Anfang an durch Alex Werle, jetzt durch Sie, ein großes Vertrauen auch entgegengebracht wird. Ne?
Ich hatte es ja gerade schon beschrieben. Es war ja gar keine einfache Situation. Wir mussten auch innerhalb der Vertragsgestaltung, das muss man so offen sagen, Kompromisse machen. Also wir hatten keine andere Wahl, als vor dem ersten Relegationsspiel uns dafür zu entscheiden, die Kaufoption zu ziehen. Das war auch für den VfB Stuttgart finanziell sehr, sehr großer Posten.
Und hätte der für die zweite Liga dann auch einen Vertrag gehabt?
Er hat auch für die zweite Liga unterschrieben. Da waren die Kompromisse dann noch größer.
Ja, klar.
Aber er hat sich bewusst dafür entschieden. Wir haben darum gekämpft. Das hat er zur Kenntnis genommen und hat sich dann dafür entschieden.
Aber jetzt gucken wir mal rein ins Spiel und gucken uns die Tore an. Stefan, und dir ist aufgefallen, das ist nicht alles jetzt, die Tore werden sowieso jetzt nicht von Guirassy gestern erzielt, wurden nicht von ihm erzielt, aber Es gibt andere Spieler, die dir ja auch auffallen beim VfB Stuttgart. Ja? Undav war der Torschütze. Aber du hast vor allem den Kapitän immer ins Auge genommen, ne?
Genau, hier in diesen zwei Situationen, wo die beiden Tore fallen. Erstmal hier dieser Zweikampf und damit auch der Ballgewinn. Das war jetzt Waldemar Anton, der herausragend da performt. Und hier natürlich die Vorlage. Also es ist nicht nur Gyrassi, ne? Also sind wirklich noch ein paar Jungs, auch ein Stiller zum Beispiel, der in der Zentralen auf der Sechserposition enorm wichtig ist. Aber Anton haben wir jetzt mal rausgenommen, weil er auch beim zweiten Tor einen für mich überragenden Pass spielt als Innenverteidiger. Wohl überlegt. Ja, genau, jetzt sehen wir das.
Ja.
Also er chippt quasi den Ball genau da rein und dann geht das mit zwei Kontakten eigentlich direkt in die Tiefe. Und auch da hat Waldemar Anton großen Anteil dran, wenn du so einen Kapitän hast. Also es ist nicht nur Gyrassi, sondern wirklich viele. Wir haben Nübel schon genannt, Stiller habe ich gerade mal genannt, in der Zentralen auf der Sechserposition, Führig, der vielleicht auch mal eine Nominierung bei der Nationalmannschaft verdient hat. Das sind alles so Personalien, die gerade echt gut funktionieren.
Du hast ja gerade gesagt, nachdem uns Mavropanos und Sosa verlassen haben, springen jetzt eben andere in die Bresche, übernehmen diese Rolle. Die Statik, die Hierarchie innerhalb der Mannschaft hat sich verändert. Pascal Stenzel spielt jetzt das dritte, vierte, fünfte Spiel von Anfang an, hat eine ganz große Spielsicherheit gewonnen. Und wenn man an vielen kleinen Rädchen dann eben gedreht hat und dann so eine große Veränderung erzielt, dann hat Sebastian Hoeneß geschafft, dann ist das schon auch erstaunlich.
Aber auch die Art des Fußball hat sich verändert. Ne? Ihr habt gestern, glaube ich, 65% Ballbesitz gehabt im Auswärtsspiel. Mhm. Also auch dieses Umschaltspiel, was früher so unter Matarazzo gestanden hat, habt ihr jetzt umgewandelt in so einen Ballbesitzfußball und ihr habt ja auch die Fußballer dafür. Und das sieht man einfach. Also auch mit diesem Mut, mit diesem Selbstverständnis, da ist einfach mehr Selbstvertrauen auch da. Und ich glaube, im Nachgang hat diese Relegation, diese Mannschaft auch extrem zusammengeschweißt.
Na, wir haben zumindest eine sehr große Variabilität innerhalb des Spiels. Also wenn man das 2-0 jetzt betrachtet, war das ja im Grunde auch ein Konter. Also die taktischen Anweisungen innerhalb eines Spiels, die Ausschläge, auf die wir direkt auch reagieren können innerhalb eines Spiels, die sind zumindest auffällig. Also wir können schnell wechseln zwischen Ballbesitzfußball zu Konterfußball, immer auch situationsabhängig. Und da hat auch der Trainer einen sehr, sehr großen Anteil daran.
In dem Beitrag vorhin sind ja ein paar Sachen angesprochen worden, die teilweise auch vor deinem Start beim VfB stattgefunden haben. Dieses Beratergremium, Khedira ist da, glaube ich, raus. Ist Philipp Lahm noch ein Berater beim VfB? Oder ist das?
Philipp Lahm ist immer noch Berater beim VfB, arbeitet im Hintergrund.
Wie ist da der Austausch?
Also wir haben ja Sami Khedira und Philipp Lahm seinerzeit verpflichtet. Auch völlig legitim, dass man sich Expertise in so einer Situation dazu holt. Der Sportdirektor hat gewechselt, der Trainer hat gewechselt und Alexander Werle hat zwei Posten auf sich vereint. Und bevor einem die Dinge über den Kopf wachsen, holt man sich Expertise dazu. Sami Khedira war im Tagesgeschäft immer ansprechbar. Und Philipp Lahm hat Tendenzen bewertet, hat mittel- bis langfristig Strategien auch innerhalb des Nachwuchsleistungszentrums auf den Weg gebracht. Also das Engagement der beiden hat sich definitiv gelohnt.
Jetzt haben wir vorhin ganz kurz auch drüber gesprochen, Sportvorstand, Sportdirektor. Du bist Sportdirektor. Es wird ein Sportvorstand beim VfB Stuttgart gesucht. Da ist ein Prozess im Gange. Choti Schatzialekciu vom DFB ist genannt worden, Horst Held ist genannt worden. Ist Fabian Wohlgemuth auch ein Kandidat?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass in einem Fußballverein der Sport, der Fußball eine Stimme im Vorstand hat. Also von daher ist es völlig legitim, darüber nachzudenken. Und ich würde jetzt diesen Posten für mich nicht kategorisch, nicht von vornherein ausschließen. Das ist aber auch nichts, was mich nachts um den Schlaf bringt. Ich glaube, das Thema ist bei unseren Gremien, bei unserem Aufsichtsrat richtig aufgehoben. Und jetzt harren wir mal der Dinge, wann da eine Entscheidung fällt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass der sportliche Erfolg im Mittelpunkt steht und die Strukturen und die Personalien auch nur mit dem Ziel in diese Richtung auch angepasst werden.
Aber Armin, es wäre ja logisch eigentlich, den Sportdirektor zum Sportvorstand zu machen und dann vielleicht einen Christian Gentner Teammanager ist, hochzuziehen und Sportdirektor zu machen. Das wäre doch eigentlich eine sinnvolle Geschichte. Oder hast du,
ja, wenn ich Fan
hast du auch wär, Aktien da
wenn
drin?
Ich, wenn ich jetzt ein Fan wäre, würde ich einfach eine Antwort drauf geben. Aber natürlich weiß ich nicht, wie der Christian, ob der Christian schon so weit ist. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie dich, wer das überhaupt entscheidet. Da geht es ja schon mal los, ne? Den Sportvorstand zu holen. Ja, da geht es ja schon mal los. Also ich sag noch, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also normalerweise in keiner großen Firma kann man ohne einen CEO, und das ist momentan Alex Wörle, einen Aufsichtsrat bestimmen lassen, sondern es geht immer über CEOs, und es geht nicht, man muss ja mitbestimmen können. Ja? Und ich glaube, dass er auch gewisse Erfahrung hat, auch zu wissen, wer denn da der Richtige ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man einfach einen Aufsichtsrat, der jetzt jemanden reinholen lässt, ohne dass man mit den Verantwortlichen, die wirklich im Tagesgeschäft sind, jemand holt, dann ist es kontraproduktiv. Also das muss einhergehen, das muss auch zwischenmenschlich stimmen aus meiner Sicht. Das ist für mich wichtig. Und da bin ich ja gespannt, was Sie für Entscheidungen da treffen.
Ja, aber der Prozess geht ja jetzt schon so lange. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also so jetzt schon über ein Jahr, glaube ich. Dann kristallisieren sich irgendwie, wie du gesagt hast, ein paar Menschen raus. Jetzt geht es ja alles wieder zurück. Jetzt wissen wir, dass eine Headhunter-Agentur beauftragt ist, die wieder von vorne anfängt. Dann sind es wahrscheinlich 10, dann wird es runtergebrochen auf 5. Also allein die Tatsache zeigt ja jetzt, dass es nun nochmal, keine Ahnung, 2, 3, 4 Monate dauert. Also so groß scheint der Druck ja im Verein nicht zu sein. Vielleicht hilft natürlich auch der sportliche Erfolg, dass man sagt, gut, läuft ja alles, wir brauchen nichts machen.
Ja.
Aber das ist ja jetzt schon, also es dreht sich ja immer im Kreis. Ne? Das ist ja, irgendwann ist es ja auch.
Aber ich glaube, von Fabian kriegen wir da nichts mehr so richtig, kriegen wir da nicht mehr viel Fleisch an den Knochen, weil er sich logischerweise auch zurückhalten muss, oder?
Ja, aber es ist logischerweise, geht auch darum, dass wir uns auf unsere Aufgaben konzentrieren. Alexander Werle und ich haben viel Zeit zum Üben gehabt, zusammenzuarbeiten. Da gab es ein paar Krisensituationen mit Abstiegskampf, mit Trainerwechsel, mit auch einer nicht ganz einfachen Transferperiode. Sebastian Hoeneß und ich verbringen mehr Zeit im Büro als abends im Restaurant. Und von daher ist dort schon eine Konstellation entstanden, die stabil ist. Und alles andere möchte ich gar nicht bewerten.
Ja, das ist doch gut, dass ihr das gemeistert habt. Ne? Das ist sowas mal zu meistern, daraus kann man aber wachsen. Ja? Das ist ganz entscheidend. Und das haben sie gemacht.
Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Wir sprechen gleich weiter hier in der Runde. Vorher gibt es ein paar Informationen von unserem Wettspielpartner. Bitte schön. Da sind wir wieder hier bei uns in der Runde im Airport Hilton in München. Nun ist der VfB Stuttgart ja in der glücklichen Situation, einer wirtschaftsstarken Region beheimatet zu sein. Mit Porsche, MHP gibt es die nächsten, die offensichtlich einsteigen. Ist das denn alles jetzt in trockenen Tüchern? Kommen da die Millionen, rauschen die jetzt praktisch aufs Konto und ihr könnt damit arbeiten, oder ist es noch nicht ganz so weit?
Also in der letzten Transferperiode hat das Geld noch nicht zur Verfügung gestanden. Ist ja auch eine Zusammenarbeit, die sehr langfristig angelegt ist. Aber dennoch ist ein sehr, sehr wertvolles Zeichen innerhalb dieser Wirtschaftsregion, dass Porsche jetzt bei uns eingestiegen ist. Und natürlich stabilisiert das die finanzielle Situation. Wir haben den Stadionbau, der noch nicht ganz abgeschlossen ist. Wir haben immer noch mit den Nachwehen von Corona zu kämpfen. Deshalb war, wie gesagt, die vergangene Transferperiode mit diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ganz einfach. Und deshalb sind wir natürlich dankbar, dass Porsche jetzt dazukommt.
Armin, du hast damals 2007 die Meisterschaft gefeiert. Wir haben noch gleich eine schöne, zu Herz gehende Überraschung für dich. Ja, hast schon Sorgen wahrscheinlich. Was waren die Stützen damals? Was war damals das, was den VfB so erfolgreich machen konnte?
Ja, wir waren im Prinzip, konnte man ein völliges Understatement machen, weil wir die Mannschaft total umgeschmissen haben in der neuen Saison, total verjüngt haben, und es hat überhaupt gar keiner mit uns gerechnet, sondern wir haben eher gesagt, also mit der Truppe, da spielen sie eher unten mit. Also von daher konnten wir rein, nur hat die einfach auch gepasst. Wir haben echt gute, junge Spieler, haben auch Glück gehabt, natürlich in der Personalpolitik. Wie immer ist die Personalpolitik entscheidend, was du machst, egal wo. Und haben wir sehr viel Glück gehabt mit Hilbert oder mit Khedira oder mit Gomez, mit lauter jungen Spielern. Und die haben sich schnell gefunden. Und diese Mannschaft hat da unheimlich viel Spaß gemacht, schon in der Vorbereitung, obwohl wir die ersten Spiele verloren haben. Du hast aber gesehen, dass sich da was entwickelt. und dass da wirklich Talent da ist, was auch besser werden kann. Und so lief es dann. Und dann war es wirklich auch eine Einheit, muss man sagen, die immer gewachsen ist. Mit dem Erfolg wächst du natürlich schneller zusammen und so weiter und so fort. Wobei man auch eins sagen muss, was man immer vergisst, diese Truppe hat auch jahrelang später, ja, auch immer wieder Champions League oder UEFA Cup gespielt. Also die sind noch zusammengeblieben und haben ein paar Jahre noch, waren die im oberen Regal.
Und dein Kapitän damals, Fernando Mera. Der hat,
war mein Kapitän, ein Riesenfußballer.
Ja. Und der hat gesagt, oh, der Armin ist im Doppelpass, ich schicke euch mal ein Video. Und das hat er gesagt.
Hallo Armin, vor ein paar Tagen war ich in Stuttgart und ich habe ein Interview gegeben beim Sport 1. Und heute weiß ich, dass du Gast bist beim Doppelpass. Und natürlich will ich dich begrüßen und auch sagen, dass es war eine Ehre, eine große Ehre, mit dir zu arbeiten. Du bist ein sehr, sehr großer Coach, großer Mensch. Und natürlich habe ich viel gelernt, nicht nur als Spieler, aber auch als Mensch. Und dafür bin ich sehr dankbar. Alles gut für dich, für deine Familie. Pass auf dich auf, viel Spaß und bis bald.
Mehr geht nicht. Ne? Und das Schöne ist, er sagt es nicht nur einfach so, sondern er meint es auch so. Ne? Das ist ein grundehrlicher Typ.
Er hat es abgelesen, oder?
Ach, nein. Das ist gemein.
Nein, stimmt nicht.
Ne? Nein, das freut mich natürlich, ist klar. Na, war auch eine sehr angenehme Zeit. Ich glaube, als Trainer ist es auch wichtig, dass du natürlich, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man Menschen führen kann. Ich glaube, das ist die wichtigste Position. Ich glaube, taktisch, da kriegt jeder hin, kann man lernen. Aber Führung ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und ja, das hat in dem Fall funktioniert.
Ja, und unvergessen natürlich bei dem Verein, wo jetzt Fabian Wohlgemuth in der Verantwortung ist. Ja, kurzer Blick in den Rest der Saison, die ist noch lang. Ich weiß, 40 Punkte, jetzt Punkte sammeln. Aber realistisch. Wo und wie hängt ihr eure Ziele hin? Wie hoch hängt ihr die?
Also ich glaube, wenn man einen
Es gab doch Meistergesänge gestern.
Ja, habe ich nicht gehört. Aber ich glaube, Uli Hoeneß hat es mal gesagt, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase. Und
was hast du gesagt? Soll ich es rüberschieben, das Schweinchen? Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also, parallel mit dir gesprochen.
Der nächste, das habe ich nicht gehört. Jetzt haben wir kein Geld dabei, doch hier ist es.
Soll ich was auslegen?
Nee, wir haben es vor der Sendung.
Hat sich schon im Schwabenland richtig assimiliert. Ja, hat einen Igel in der Tasche.
Ja, mal Kleingeld in der Tasche.
Ja, okay.
Also, Stand jetzt, wir haben noch 80% der Saison zu spielen, sind 6 Spiele gespielt. Und ja, ich sehe jetzt keinen Anlass, unsere Ziele zu korrigieren. Und das wäre auch ja unlogisch und inkonsequent, auch mit Blick auf die Mannschaft, von der wir Stabilität und Konstanz erwarten, dass wir alle 4 Wochen unseren Kompass ändern. Klar, wer weiß, wo es im Januar, im Februar, März ist, dann können wir uns gern wieder hier treffen und über andere Themen sprechen.
Da hören wir mal genau hin.
Aber aktuell geht es darum, auf dem Boden zu bleiben, auch wenn wir sehr, sehr stolz und sind, uns darüber freuen, wie der Saisonstart verlaufen ist. Aber wir wissen schon, wo wir herkommen. Wir sind in den letzten 2 Jahren dem Abstieg kurz vor Schluss von der Schippe gesprungen. Und daran erinnern wir uns schon sehr gut.
Deshalb bleibt es
dabei.
Schon wieder Geld.
Von der Schippe gesprungen wäre vielleicht.
Kassen 15.
Nochmal. Stefan, vielleicht kannst du, um dieses Thema VfB abzuschließen, was würdest du realistisch, nach dem, was du gesehen hast, wie die Mannschaft spielt, was für eine Atmosphäre, was für eine Energie du wahrnimmst, was würdest du als wirklich realistisches Saisonziel oder Fazit oder Platzierung, wo der VfB deiner Meinung nach rauskommt?
8 bis 10.
Ja? Also international ist zu viel, aber einen guten Mittelfeldplatz.
Das wäre dein Wunsch. Aber wenn man das
nichts gegen.
Ich glaube, mit dieser Euphorie und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, diese
Euphorie jetzt auch mitnehmen, ne? die Zuschauer ja auch geben, den Jungs, die mitnehmen, dann ist das sehr gut möglich, zwischen 8 und 10.
Ja,
ich sehe halt andere Vereine, muss ich jetzt nicht alle aufzählen, ob es jetzt Augsburg ist oder Darmstadt oder Bochum, die sehe ich halt unten drin bis zum Schluss, da sehe ich Stuttgart nicht, nein.
Also wir machen da eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich über den ersten FC Köln. Steffen Baumgart und Fabian Wohlgemuth kennen sich auch gut, sind eng befreundet und der erste FC Köln ist in einer echten Krise. Die haben nur einen Punkt auf dem Konto und Steffen Baumgart hat selbst gesagt, also das ist nicht nur seit ich in Köln bin, sondern seit ich Trainer bin, die schwierigste Phase, die ich zu bestehen habe. Wir machen eine kurze Unterbrechung, tauschen auch diesen einen quietschenden Stuhl aus, hier bei Fabian Wohlgemuth. Einige Zuschauer haben sich schon gewundert, wo die Geräusche herkommen. Der Stuhl wird ausgetauscht und wir melden uns gleich wieder nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Hajo von Adel und Band unterhalten uns in der Pause wie immer hervorragend und wir sind zurück in der Runde, aber Katharina ist jetzt zunächst dran. Ich habe ja gesagt, 1. FC Köln ist ein Thema. Und da gibt es eine Querverbindung, eine sehr intensive zwischen dem Trainer und Fabian Wohlgemuth.
Absolut. Wir bleiben erstmal kurz sportlich und kommen dann zu dieser Querverbindung. Ja. Also diese 0-2-Niederlage, wir haben sie aus VfB-Sicht jetzt sehr viel diskutiert hier in der Runde. Jetzt gucken wir ein bisschen auf den FC. Ein Pünktchen ist es dann tatsächlich nur nach diesen 6 Spielen. Platz 16, nur 4 Tore erzielt. Weniger hat kein anderer Bundesligist bislang geschossen. Und der Trainer, ja, der muss sich natürlich jedes Mal äußern nach diesen Spielen. In diesem Fall, Steffen Baumgart, hat er sich zur Bundesliga-Tauglichkeit seines FCs geäußert.
Und mir muss auch keiner erklären, was Bundesliga-Tauglichkeit bedeutet. Ja, die sind alle weit weg, die sehen uns nicht arbeiten, die sehen uns nicht tagtäglich mit den Jungs arbeiten. Und wenn sie der Meinung sind, dass wir es nicht sind, dann haben sie alle in einem freien Land durchaus die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Die Jungs sind mehr als Bundesliga-tauglich und wir werden am Ende dann auch in der Bundesliga bleiben. Auch wenn das jetzt in dem Moment für uns alle ein ganz beschissener Moment ist.
Ja, Steffen Baumgart, der Mann, den wir aus ganz anderen Zeiten ja auch kennen, dass er seine Mannschaft und auch die Fans anzünden kann, dass er sehr emotional werden kann. Und wir haben es jetzt auch hier in der Runde schon ein paar Mal gehört. Er hat diese Querverbindung zu jemandem bei uns in der Runde, Fabian Wohlgemuth, der ihn sehr gut kennt aus gemeinsamen Paderborner Zeiten. Und mein Eindruck von Steffen Baumgart, wenn ich ihn da so sprechen höre, ist dann doch wirklich ein ganz anderer. Fabian, Sie können das sicherlich noch mal ganz anders beschreiben. Sie kennen ihn sehr gut. Wenn Sie sein Gesicht lesen, wie brenzlig ist da die Situation tatsächlich?
Ja, wir hatten tatsächlich eine sehr, sehr intensive Zeit in Paderborn. Und ja, wir begegnen uns ja, ja auch ab und zu leider in unserer Branche oft in Rollen. Aber seine Art ist sehr unverstellt, sehr direkt. Das mag auch das eine oder andere Mal verstörend wirken. Aber ich glaube, dass es diese direkte Ansprache an die Spieler sehr, sehr wichtig ist, um ja auch in dieser Krise jetzt eben auch die Krise zu bewältigen. Und ja, ich habe sehr, sehr gern mit ihm gearbeitet und bin ganz, ganz sicher, dass er ja mit dem 1. FC Köln auch wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.
Die Antwort von ihm auf die Bundesliga-Tauglichkeit hat er selber für sich sehr klar beantwortet. Trotzdem ist ja die Frage, sehen das hier alle gleich oder ist diese Mannschaft, dieser Kader, der FC hat einen wahnsinnigen Kostendruck. Die können eigentlich wenig investieren, bis nichts investieren. Ist die Mannschaft vielleicht einfach dann auch nicht gut genug, um sicher die Klasse zu halten?
Also was sie sicher nicht haben, ist ein Trainerproblem, weil ich glaube, dass er genau dahin passt. Ja. Das haben sie sicher nicht. Und ich bin allerdings auch überzeugt, dass er das schafft, da rauszukommen. Aber natürlich schon entscheidend mit, dass sie da ihre zwei wichtigsten Spieler verloren haben diese Saison. Mit Hector, der natürlich immens wichtig war, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Und mit Skiri, der natürlich, sage ich mal, jedes Mal 20 Kilometer gelaufen ist und dann noch nebenbei ab und zu mal Tor gemacht hat. Die konnten sie natürlich nicht ersetzen. Von daher ist der Kader sicher schwächer, als er letztes Jahr war. Aber ich glaube schon, dass sie da unten rauskommen.
Wir wohnen ja beide in Köln. Du wohnst sogar unweit des Stadions. Kannst das, wenn du nicht meistens selber arbeiten würdest, könntest du...
Ich höre das Tohuwabohu sozusagen.
Ja? Ja, genau. Wie nimmst du die Stimmung wahr rund um den FC und auch was die Person Baumgart angeht, ich glaube, der ist unantastbar oder ja. nicht mehr? Oder nee, doch?
Also ich glaube, doch, was der geleistet hat mit der Mannschaft, also erstmal auch mit den bescheidenen finanziellen Mitteln. Am Mittwoch war ja Mitgliederversammlung. Da wurde dann, auch wie es beim FC üblich ist, Alex Werle an den Pranger gestellt. Er hätte das so hinterlassen, dass es jetzt alles nicht funktioniert, was ja wirklich aberwitzig ist. Ja, und sie witzig. Haben auch Gewinn ausgewiesen. Also, das ist schon, also sie verschieben gerade ja. so ein bisschen die Schuld in eine andere Richtung.
Ich glaube, das schwarze Peter-Spiel, das kennen wir so. Das gibt es ja nicht nur in Köln.
Nein. Aber ja. das ist jetzt Fakt, weil es ja, ja gerade am Mittwoch passiert ist. Und ich glaube, dass Steffen Baumgart ein super Trainer ist. Da bin ich hundertprozentig der Meinung von Armin Fee. Ich glaube, er hat nur ein Problem. Wir haben da letztens auch drüber gesprochen. Er hat so viel erreicht und so viele Leute mitgenommen, diesen ganzen Verein irgendwie zu dem gemacht, was er im Moment ist. Und alle haben so den Glauben, der Steffen Baumgart, der macht das schon. Also egal, wir haben kein Geld, wir können nicht so richtig nach, aber der Steffen macht das schon. Und das passt auch nicht, aber der Steffen, der macht das schon. Außenwirkung, ja, aber der Steffen, der macht das schon. So, der hat ein super Team und der hält auch ganz viel aus. Und ich finde auch, dass er so in der Situation, wie er jetzt ist, mit seiner Ehrlichkeit die Leute trotzdem irgendwie mitnimmt und sagt, wir sind nicht gut, wir haben nur einen Punkt, das ist Abstiegskampf, so redet auch gar nicht drum rum. Ich glaube, nur irgendwann hält er das auch gar nicht mehr alles aus, was von ihm erwartet wird. Und ich glaube, dass das irgendwann zum Problem wird für den gesamten Verein.
Der Verein ist und bleibt ja ein Sanierungsfall. Also Christian Keller sagt, noch zwei, wahrscheinlich sogar drei Jahre müssen wir hier Ausgaben null, so ungefähr. Ne?
Ja, das ist das ja. Der FC-Fan, die ihr da wohnt, wisst es ja noch besser. Ich habe da auch mal gewohnt. Das ist sehr emotional. Dann hören die 12 Millionen Überschuss erwirtschaftet, aber kein Stürmer, der Tore schießen kann. Da geht die kölsche Seele dann direkt mal durch und das nicht nur an der Theke. Und ich glaube auch, dass der Steffen Baumgart mit seiner ganzen Ehrlichkeit und manchmal Bräsigkeit, wie man in Ostwestfalen auch sagt, vielleicht irgendwann auch den Punkt erreicht, wo er dann, und da bin ich ziemlich von überzeugt und weiß ich auch, mit der Transferpolitik dann vielleicht auch nach außen mal einmal geht und sagt, da haben wir was verpennt und dann vielleicht mal ein anderes Feuer legt, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass er damit so richtig zufrieden ist, was da in der letzten Periode passiert ist, eben weil diese beiden Personen zum Beispiel nicht ersetzt wurden.
Aber er hat ja schon angekündigt, dass im Winter sich umgeschaut werden soll, nur da haben die Kölner ja auch das Problem, dass gar nicht klar ist, ob sie das dürfen mit dieser Entscheidung des
CAS. Und was kommt im Winter meistens dabei raus? Nicht genau. So viel.
Aber auch da merkst du, dass da ein Versäumnis wohl stattgefunden hat, wenn sie jetzt schon klar kommunizieren, wir werden uns im Winter umschauen. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, es gab genug Zeit, um Skiri und Hector in irgendeiner Form zu ersetzen. Also da hätte man sich schon irgendwann im letzten Jahr auch Gedanken machen können. Also wobei man natürlich um Skiri auch gekämpft hat, nur der ist jetzt nach Frankfurt gegangen und da fragt sich der FC-Fan natürlich, hey, ja, also es ist kein Spitzenverein in dem Sinne wie Dortmund oder Bayern.
Naja, die haben die Europa League gewonnen. Ne?
Also naja, aber trotzdem ist es quasi mehr auf Augenhöhe, als wenn er jetzt zu Paris Saint-Germain oder Dortmund gegangen wäre. Vielleicht war das
nicht sein Plan. Aber Fakt ist, ich glaube, in Baumgart brodelt es und ich bin gespannt. Sicherheit. Ich weiß, das kannst du besser beurteilen, ob es da irgendwann zu einer anderen Eruption mal nach außen kommt oder ob das erstmal intern.
Also ich habe es ja gerade beschrieben, unsere Zusammenarbeit war immer zielführend und ich kann mich an viele Scouting-Sitzungen mit ihm erinnern, die wir ja auch ab und zu aufgrund des Hungers nach einer Dreiviertelstunde abgebrochen haben, wo dann Steffen sagte, du Fabian, hol mir, was du denkst, ich mache die eh besser. Und diese Überzeugung, die Mannschaft zu formen, die Spieler besser zu machen, das hat auf alle abgestrahlt. Und deshalb ist auch heute der SC Paderborn ein Stück weit das, was er ist. Und dennoch ist es so,
aber er völlig zu Recht, irgendwann ist er fertigen Bundesligaspieler. Hm? Er kriegt fast nie einen fertigen Bundesligaspieler.
Ja,
er muss die immer.
Da ist ja, ja, klar. Muss die ja, immer, gut, jetzt Luca Waldschmidt und so.
Also, das stimmt, aber er muss die meisten, die er kriegt, muss er dahin bringen, dass sie Bundesligaspieler werden.
Und das schafft er auch in den meisten Fällen, aber er hat jetzt auch keinen Zauberstab.
Aber es kostet halt auch viel Energie, muss man wissen. Also, wenn ich ihn so sehe, das ist sehr, sehr anstrengend dann, wenn du das machen musst. Und das musst du dann durchhalten.
Also, das und was immer Michael so zu bleiben, sagt, also, er hat da bisher nie was gefordert, hat nie irgendwie gesagt,
also reicht mir nicht
nach außen, sage ich. Ja, das macht er großartig und bin gespannt.
Gegenteil, ne?
Ja, ja. Immer gesagt, so wie damals in Paderborn, gebt, ich mache die eh besser. Bin gespannt, wie das weiterläuft beim 1. FC Köln. Wir wollen es einem anderen Verein zuwenden, bei dem man, wenn man auf die Tabelle schaut, sagen würde, alles ist gut, aber irgendwie ist doch nicht alles gut. Es gibt so zwei Sichtweisen auf den BVB, wenn wir jetzt in dem Beitrag auch sehen.
Hinter vorgehaltener Hand haben sie sich natürlich eingestanden, was sie da schon wieder für einen Mist zusammengespielt haben.
Ach, Unsinn. Die Dortmunder klopfen sich völlig zu Recht auf die Schultern.
Ja, ist klar. Diese Schwarz-Gelben sind vor allem ein wilder, unkontrollierbarer Haufen. Leisten sich Fehler über Fehler, schlimme Fehler. Und schwächen sich durch unentschuldbare Undiszipliniertheiten. Da müsste der Trainer mal richtig durchgreifen.
Moment mal. Auch in Unterzahl blieb der BVB stabil und hat doch letztlich souverän gewonnen bei den Hoffenheimern.
Ein dreckiger Arbeitssieg war's, ohne jegliche Leichtigkeit. Schöner Fußball sieht ganz anders aus.
Wir sprechen doch von einem Ergebnissport und die Ergebnisse stimmen. Borussia Dortmund ist ungeschlagen und die Tabelle lügt nicht.
Vielleicht lügt die Tabelle ja doch. Denn dieser BVB ist alles andere als konstant. Ein ständig wirres Auf und Ab. Und der neue Kapitän kommt nur von der Bank.
Dafür blüht der zurückgetretene Kapitän regelrecht auf. Und die Schwarz-Gelben stehen für Tore. Immer schießen sie Tore. Das ist einzigartig in der Bundesliga. Und darum kann es auch nur ein Fazit geben. Die Dortmunder sind ein erfolgreiches Spitzenteam.
Reine Augenwischerei. Viel realistischer ist diese Sichtweise. Die Dortmunder sind erfolgreich, aber kein Spitzenteam.
Michael, gibt diese Zerrissenheit auch in dem Beitrag, gibt es das wieder, was momentan auch so rund um den BVB passiert? Gibt es diese zwei Lager, die einen, die sagen, guck doch auf die Tabelle, wir sind punktgleich mit den Bayern, und die anderen, die sagen, aber was spielt ihr denn da für einen Fußball?
Absolut, das gibt das sehr gut wieder. Das ist auch das Dortmunder Verhaltensmuster seit vielen Jahren, dass man immer auf die Zahlen und auf die Tabelle verweist. Das ist so ein Totschlagargument. Ich habe das zuletzt Aki-Placebo genannt. Weil die
Erklär Wahrheit, das.
Ja, du verweist auf die Zahlen und auf die Tabelle und hast damit einfach, deine Kritiker versuchst du damit mundtot zu machen. Ne? Das kann man ja, wenn ich auf die Tabelle gucke, sind sie im Zielkorridor, erreichen sie gerade die Champions League, Stand heute nach 6 Spieltagen. Was sie aber nicht leisten, ist eine Konstanz. Noch kein Spiel war überzeugend. Ja? Das ist alles mit Hängen und Würgen. Marco Reus, der eigentlich aufs alten Teil mit einem letzten Jahresvertrag abgeschoben werden sollte und auf der Bank sitzen sollte, ist plötzlich wieder dein Königsspieler. Die Transfers, die du gemacht hast, unter anderem Matcher für 30 Millionen, haben überhaupt noch nicht richtig stattgefunden. Und dann siehst du, wie Leverkusen, Leipzig, der VfB Stuttgart, was die für einen erfrischenden und begeisternden Fußball spielen und auch erfolgreich sind. Und in dem Kontext bist du vielleicht am Ende der Saison eben nicht Champions League Club. Und die Gefahr droht. Und die Fans sind natürlich mit hohen Erwartungshaltungen beim BVB nach all den Jahren unterwegs. Ich meine, du wärst fast Meister geworden, hast es selber weggeschmissen. Und das ist, glaube ich, auch eines der großen Probleme, dass dieser 27. Mai und dieses Drama, das sich da zugetragen hat, einfach immer noch in vielen Spielerköpfen sind. Das ist Terzic' wichtigste Aufgabe, das zu resetten. Das hat er in einigen Fällen noch nicht geschafft. Speziell zum Beispiel Sebastian Haller, der neulich bei uns im Interview gesagt hat, und das finde ich, da kriege ich fast Gänsehaut bei dem Satz, dass ihm diese verlorene Meisterschaft, dass er das als schlimmer empfunden hat als seine Krebsdiagnose. Also das muss man mal sacken lassen. Er hat auch noch einen Elfmeter verschossen in diesem finalen Spiel gegen Mainz. So, und ich glaube, das wabert halt einfach noch. Und das ist, glaube ich, auch verdammt schwer für einen Trainer alleine. Da brauchst du mit Sicherheit einen Psychologen, da brauchst du eine gute Vereinsführung. Das ist eine Mammutaufgabe. Und darunter leidet das Ganze gerade. Und deswegen trifft eure Beschreibung da ganz gut zu. Was man aber zur Verteidigung sagen muss, sie stehen da, wo sie stehen. Und auch im letzten Jahr, in der Hinrunde, war es teilweise katastrophal, was gespielt wurde. Und du hast dann plötzlich nach dem Winter einen Durchmarsch gemacht, der dich dann erst am letzten Spieltag hat.
Stefan, das ist ja auch eine Qualität, oder?
Was denn?
Ja, wenn du so eine Serie hinlegst in der Rückrunde.
Absolut, ja, Saison. Aber du hast es dann am Ende natürlich geschrottet mit diesem Finale. Erlebnis, und du hast Punkte gelassen, auch wieder Bremen, Bochum, solche Spiele, wo du eigentlich.
Ja, aber du musst ja erstmal das aufholen, ne? Um dich in diese Position zu bringen.
Aber du musst es dann auch ins Ziel bringen.
Ja, natürlich. Das ist aber ein besonderer Druck. Du standst noch nie auf den grünen Rasen.
Okay? Stimmt.
Damit muss man erstmal umgehen können.
Das stimmt. Das ist auch ein Totschlagargument.
Danke, Florian.
Ja, Totschlagargument.
Ja, aber.
Jetzt wird es persönlich.
Das wird überhaupt nicht persönlich.
Warum? Ist doch richtig. Du hast ja recht. Ja, klar.
Ja, natürlich habe ich recht.
Immer.
Ich gebe ihm doch nicht noch jede Vorlage.
Ja, aber es ist doch. Wenn da steht, bewusst. der BVB ist erfolgreich, aber kein Spitzenteam. Wenn du erfolgreich bist, bist du ein Spitzenteam. Und da gehört Dortmund zu. Wir können uns über das eine oder andere Spiel unterhalten, was nicht gut war. Aber sie bringen...
Ja, sie hätten aber am Freitag jetzt auch nicht souverän das 3-1 gewonnen.
Darum geht es doch nicht. Du fährst nach Hoffenheim. Ja, die haben 12 Punkte übrigens gehabt. Wo du denkst, wow, das ist eine gefährliche Mannschaft. Und du musst dahin und sie gewinnen das Spiel. 3-1 übrigens, ich weiß nicht, 20 Minuten, glaube ich, irgendwie in Unterzahl. Und gewinnen das Spiel. Das Spiel davor, zu Hause gegen Wolfsburg, auch nicht einfach, aber du gewinnst das Spiel 1-0. Darum geht es doch.
Ist ja richtig. Aber wäre es nicht irgendwann mal wichtig auch, dass du mal ein Spiel hinlegst, wo du siehst, die Spielanlage funktioniert?
Ja, das ist kommt.
Das kommt. Das aber es kann natürlich auch sein, dass du jetzt so weiterspielst und irgendwann die Ergebnisse nicht mehr da sind.
Dann ja, aber solange die Ergebnisse doch da sind und du nach wie vor in dieser Spitzengruppe bist, dann, ja, dann ist also doch nicht so viel verkehrt.
Aber also wenn du oben stehst, vor, ich glaube, das ist 2-3 Wochen erst, ja, da habt ihr ja auch diese Thematik BVB besprochen.
Ja.
Und da habt ihr hier über den Nachfolger, den potenziellen Nagelsmann gesprochen.
Ja,
bevor,
ja.
Nee, stopp,
ich nicht.
Du warst auch dabei.
Ich war dabei. Ich habe aber gesagt, Edin Terzic ist der richtige Trainer. Bitte bestätige das.
Ja, aber du hast...
Und ich habe auch damals schon den BVB verteidigt und habe gesagt... Es ist keine einfache Phase, genau. Aber sie gewinnen zum Glück ihre Spiele. Ja, das ist doch erstmal entscheidend.
Nein, also wenn sie oben stehen und spielen schlecht, das ist ja schon mal eine bessere Voraussetzung.
Nee, das hört sich immer so an, als ob bei BVB alles scheiße ist.
Überhaupt nicht. Deswegen ist dieser Einspieler war ja genau richtig. Ne? Und trotzdem, und ich sag ja auch, du bist da oben in der Tabelle.
Ja.
Das ist dein Zielkorridor, von daher ist alles okay.
Genau.
Aber, und das wissen wir, der Anspruch der Fans... Auch mit Sicherheit von Edin Terzic und vor allen Dingen von der Vereinsführung ist natürlich, es recht nach der letzten
Saison, will ich noch mal kurz,
lass mich im Einsatz sagen, ist natürlich ein anderer. Ne? So, und in diesem Gefälle, da diskutieren wir gerade. Keiner sagt, dass der
BVB... Was ist denn der Anspruch?
Der Anspruch ist, die Meisterschaft endlich wieder zu gewinnen.
Wieder zu gewinnen nach vielen,
vielen Jahren. Nach 11 Jahren Pause.
Aber wieder bis zum Ende zumindest dabei zu sein. Jetzt hast du aber zwei Vereine, die da
Die Leistungsdichte.
Also mit RB und mit Leverkusen, Bayern München sowieso. Also du kämpfst dann im Endeffekt gegen drei. Aber sie sind doch oben dran. Deswegen ist BVB ein
Spitzenteam. Es tut mir in der Seele weh, so eine engagierte Diskussion hier abzuwürgen. Aber die Zeit...
Ja, ich muss auch gleich zum Flieger.
Nein, darum geht es nicht. Es geht gar nicht darum. Wir haben heute noch ein tolles Programm.
Ich wollte nur mal den Namen Bellingham reinwerfen.
Jetzt kommst du mit Bellingham.
Der hat eine große Lücke gerissen.
Ja, musst du hat Haaland auch. Und sie haben es auch aufgefangen, die Haaland-Lücke. Und haben am letzten Spieltag die Möglichkeit gehabt, deutscher Meister zu werden.
Ja.
Und Bellingham, die fangen sie auch auf, diese Lücke.
Nur das brauchen
wir. Also hätten sie jetzt 6 Punkte oder 5, dann könnten wir darüber diskutieren und sagen, wow, jetzt müssen wir tiefer gehen in die Analyse. Aber Stand jetzt, solche Siege wie gegen Hoffenheim tun einfach gut. Werbung.
Ja, wir haben sogar noch vorher was. Wir weisen nämlich darauf hin, was wir heute Nachmittag bei uns im Programm haben. Nämlich etwas, das heißt Paddel oder Padel oder Paddel. Aber eigentlich heißt es Padel. Neue Trendsportart, die es bei uns im Programm gibt. Willkommen zurück im Airport Hilton. Zum letzten Mal für den heutigen Tag beim Stahlwerk Doppelpass. Und Katharina ist mittlerweile bei uns in der Runde. Katharina, du hast einiges mitgebracht.
Ja, einiges. Ich soll mich beeilen, habe ich gesagt, bekommen, denn wir sind richtig schön am Ende schon der Sendung. Aber noch nicht ganz. Also, wir haben noch etwas für Sie. Die Szene des Spieltags. So, jetzt also. Die Spenden, die zusammengekommen sind. Und da dürfen Sie das Ganze gerne natürlich auch begleiten, mitklatschen. Jochen und Hendrik haben gespendet, 20 Euro. Dann kommt von Tuss Stockholm aus Witten 40 Euro zusammen, 50 von Patti und Tün. Und die TSV Monheim und Goro Tiefbau GmbH hat 20 Euro gespendet, 20 nochmal von Budissa Bautzen, bekannt für gute Jugendarbeit, der Sportverein SG DJK Rötter, 50 Euro. Melanie aus München und Bianca aus Köln, 20 und Daniel Liesmark, nochmal 10. Das Ganze macht dann unterm Strich 230 Euro. Die Frauenfußball-Bundesliga, Flo, die wollen wir auch nicht vergessen. Morgen 19 Uhr geht's da los, die Bayern gegen den ersten FC Köln. Mensch, jetzt haben wir auch viel gehabt, ne?
Absolut. Ich bedanke mich bei der Runde heute. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Stefan, noch mal richtig aus dem Sattel gegangen, zu später Stunde. Respekt. Ja, nee, wirklich. Also, hast du deine Körner? Ja, genau. Aufbewahrt, wenn wir wollen, können wir noch anstoßen. Dankeschön, Fabian Wohlgemuth, für den Besuch hier. Viel Erfolg für den Rest der Saison beim VfB Stuttgart. Nächste Woche Kevin Prinz Boateng hier. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag mit Sport 1 und sage Tschüss, bis bald.